Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Swifties. Wenn ihr jetzt auf diese Folge geklickt habt, weil sie heißt Alles über Taylor Swift, lasst euch bitte vorweg von meinem Podcast-Freund und Kollegen Benny begrüßen.
Hallo, liebe Swifties.
Und von ihm das Konzept unseres Podcasts erklären.
Also einer von uns muss immer auf dem knarzenden Stuhl sitzen. Heute ist das Tim. Stimmt. Außerdem haben wir Gitarren, die hier ein bisschen schallen. Wir haben heute einen anderen Raumklang. Das ist nicht das Konzept unseres Podcasts. Das Konzept unseres Podcasts ist, dass unsere Folgen Titel tragen, die meistens nicht halten, was sie versprechen. Denn wir werden nicht alles über Taylor Swift heute erzählen. Aber wahrscheinlich einiges, wenn die Folge offenbar so heißen wird, wie du es gerade angekündigt hast. Ansonsten sprechen wir einfach über... Ach, wir sind halt so ein Podcast mit zwei Männern, die reden. Ihr kennt das System,
genau. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und es wird auch um sehr viele andere Sachen außer Taylor Swift gehen, aber es wird auch um Taylor Swift gehen. Ich weiß noch nicht, ob ganz am Anfang oder erst später, wie macht man das? Sag doch erstmal, wie es dir geht.
Heute Abend. Ich möchte ein Angebot machen. Erstens 15, soll ich noch 7. um 20.46 Uhr, ich könnte dir noch einen anderen Stuhl besorgen. Und ich könnte diese Gitarre noch hinausbuxieren. Und in der Zeit könntest du für unsere ZuhörerInnen noch ein bisschen jonglieren. Das geht ja sehr schnell.
Ich soll jonglieren?
Ja, verbal.
Mit Worten.
Ja. Wollen wir das machen oder wollen wir einfach alles so belassen?
Also ich glaube, wir können es so belassen.
Oh! Meinst du? Hörst du das?
Meinst du das? Ja, hört man. Gib doch mal rüber. Wir machen eine Kette.
Also, weißt du, du legst sie auf, den, ja, auf das Bett und dann wir sind heute nämlich in einem Raum mit einem Bett. Erstmals in der Geschichte unseres Podcasts. Aber vielleicht nicht auf die schönen Blumen.
Achso, die sind echt.
Die sind echt. Wir haben viele echte Blumen auf unserem Bett hier liegen.
Genau, wir sind ein außerordentlich erotischer Podcast. Nein, das ist ein super stranger und weirder Anfang. Aber ich kriege es auf jeden Fall mit dem Knatschen im Stuhl hin. Also, wie sieht das aus? Möchtest du kurz sagen, wie es dir geht?
Ja, ich möchte ganz kurz sagen, wie es mir geht, weil mir gerade aufgefallen ist, wie doll ich unter meiner Haarpracht leide dieser Tage. Denn die ist manchmal, wenn sie länger ist, ist sie angenehm und sieht auch ganz gut aus. Aber zurzeit ist es eine fürchterliche Mischung aus, sieht mega scheiße aus und ist krass im Weg und Hazard im Sommer.
Wenn es doch bloß etwas gäbe, was man dagegen tun könnte.
Ich komme nicht dazu, zum Friseur zu gehen. Ich versuche es morgen, noch vor dem Urlaub. Ja, auch mich zu rasieren, weil das auch schon wieder wuchert und das ist einfach zu viel Wolle um den Kopf herum. Also ich versuche das noch zu schaffen. Freitag ist die Zeit abgelaufen, da geht's nämlich in den Urlaub. Deswegen produzieren wir heute vor. Das ist auch noch was Besonderes.
Ja, wir sind ja nur 3 Tage nach der letzten Aufnahme.
Genau, und somit nur 2 Tage nach der letzten Veröffentlichung. Ist das richtig? Mhm. Und produzieren heute 2 Folgen hintereinander weg. Die erste ist diese, die zweite wird auch noch aufgenommen und die kommt dann... Da ist Angela Merkel schon 3-mal durch den Fleischwolf gefallen.
Ich glaube, am 10. August müsste die zweite kommen.
Ja, also und am 11. August werde ich spätestens erst wieder aus dem Urlaub zurückkehren. Deswegen heute diese Besonderheit. Und wir sitzen hier in diesem Bettzimmer, der Keller noch immer nicht nutzbar ist. Denn sonst, liebe Swifties, nehmen wir unseren Podcast im Keller auf. Und jetzt wisst ihr, glaube ich, genug und wir können einsteigen.
Ich glaube, es wurde noch gar nicht generell im Podcast erzählt, dass der Keller aktuell nicht benutzbar ist.
Ist er nicht, weil dort die Teppiche sich mit Regenwasser vollgesogen haben. Deswegen musste alles rausgetragen werden, getrocknet werden und das ist ja uninteressant. Aber jetzt ist es unten ein riesengroßes Tohuwabohu.
Wir befinden uns aktuell in dem Zimmer, in dem ich in der Nacht vor meiner Hochzeit geschlafen habe.
Und ansonsten wahrscheinlich, nee, ist egal. Ich dachte, das Zimmer in diesem Haus, in dem du am wenigsten Zeit verbracht hast, aber das stimmt nicht.
Das stimmt überhaupt nicht.
Und das ist unser Gästezimmer.
So, okay, dann, mir geht's gut. Ich bin super kaputt.
Ich auch.
Ich war laufen, und es war zu warm und ich war zu schnell und ich bin richtig K.O. Richtig K.O.
Ich war zu schnell.
Ja, ich war zu schnell.
Ich habe diesen Podcast übrigens, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, mit Auf die Plätze fertig los beginnen lassen.
Ja.
Und hatte dann das Gefühl, jetzt müssen wir sprinten, so wie von diesen beim Laufen, diese Böcke, wo man sich so abdrückt.
Ja.
Ja. Deswegen bin ich auch, glaube ich, mit einem erhöhten Tempo in diese Folge gestolpert.
Macht nichts.
Jetzt atme ich einmal durch.
Genau, und jetzt fahren wir mal ein bisschen zurück und du erzählst mir mal, was du über Taylor Swift weißt.
Das ist zu uninteressant. Also es wissen alle Leute, die diesen Podcast hören, wissen mindestens genauso viel wie ich oder mehr.
Ich muss doch wissen, wo ich dich abholen muss.
Ich habe noch nie ein einziges Lied von Taylor Swift gehört.
Garantiert hast du schon, aber vielleicht wusstest du dann nicht,
dass es von nicht Taylor Swift. Ich habe mal so bei Spotify reingehört, in die besten fünf kannte ich alle nicht.
Nicht mal den Song mit Bon Iver?
Exile? Ja, das zählt nicht. Nee, das ist Exile mit Bon Iver. Ja. Sie hat ja auch einen mit The National gemacht. The Alcott.
Das ist aber nicht Exile.
Nee, aber The Alcott ist das. Und den kenne ich auch.
Na.
Ja, also ich interessiere mich. Ich habe ein paar Artikel gelesen. Das ist ja ein großes, riesengroßes Mega-Phänomen.
Ja.
Wir haben auch schon mal über sie gesprochen im Zusammenhang mit ihrem Partner, dem Footballspieler.
Travis Kelce.
Und schön, dass man da mal sagen muss, der Mann oder Partner von. Und ja, nicht andersrum, die Partnerin von. Ja, ich bin nicht so richtig reingedickt in das Phänomen. Ich habe mal irgendwie einen Artikel aus Süddeutsche gelesen über eine Swiftie und da sollte das Phänomen erläutert werden, die ihr um die ganze Welt folgt und dies und das und jenes macht. Und ich fand's mittelinteressant.
Also du hast gar kein Interesse an dem Thema?
Nee, wenig. Aber das heißt nicht, dass es nicht interessant wird.
Nee, das ist schon. Es ist interessant, weil, pass auf, ich hab mich jetzt reingedickt ein bisschen in das Thema Taylor Swift. Und zwar mit Hilfe eines Podcasts, der kürzlich fertig veröffentlicht wurde, den ich dir nicht empfehlen möchte, weil du mit der Art und Weise der Präsentation der beiden Hosts sicherlich so doll Probleme haben würdest, dass die Inhalte, die durchaus sehr interessant sind, dich nicht darüber hinweg retten. Dass du das so scheiße findest, wie das präsentiert ist.
Gut.
Deswegen möchte ich dir aber so die wichtigsten Sachen einmal sagen, die dich eventuell interessieren oder auch nicht interessieren. Wir werden es sehen. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, anhand dieses Podcasts wirklich mal zu verstehen, warum Taylor Swift halt so ist, also so diesen Status hat.
Ja. Yeah.
Weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich habe von ihr gehört und zwar genau an dem Punkt, wo eigentlich die komplette Welt sie kennengelernt hat. Wem ist das zu verdanken? Weißt du das? Kennst du die Geschichte? So habe ich sie nämlich damals erstmalig gehört. Nein, du schüttelst den Kopf, weil du zu viel Bier im Mund hast?
Nee, ich wollte nur deinen Redefluss nicht stoppen.
Okay, das sah irgendwie so aus, als hättest du Probleme mit deinem Getränk.
Ich hatte meine Oberlippe so doll in der Flasche, dass ich Angst hatte, dass es dieses laute Geräusch macht.
Wenn die Lippen aus der Flasche ploppen.
Wenn da die Lippe so krass kitzelt.
Ja, das ist
so unangenehm.
Das kenne ich. Also, Taylor Swift wurde, glaube ich, in dem Moment international, also sie war vorher schon bekannt, aber so richtig berühmt, als Kanye West bei einer Preisverleihung, wo sie für ein bestes Musikvideo ausgezeichnet wurde, ich glaube in den MTV Music Awards war das, auf die Bühne rannte bei der Überreichung des Preises und gesagt hat, ey, sorry Taylor, du bist cool und alles, aber Beyoncé muss den Preis
eigentlich bekommen. Gehört. Das hast du wahrscheinlich sogar erzählt im Podcast, wahrscheinlich habe ich es von dir gehört.
Das war 2011.
Oh, so lange ist es her. Ja, okay, ich habe auf jeden Fall von der Geschichte gehört.
Ja, da hatten wir unseren Podcast noch nicht. Genau, das war im Jahr 2011 und da habe ich das erste Mal davon gehört, dass es diese Frau gibt und viele andere Leute auch. Da war sie aber primär noch ein reiner Country-Star. Die hat ja fast ausschließlich so richtige klassische Country-Musik gemacht. Ist extra mit ihren Eltern nach Nashville gezogen, weil da so das absolute Mekka der Country-Musik
ist. Das weiß ich auch.
Ja. Guck mal, ein paar Sachen weißt du also doch.
Über Country weiß ich mehr als über Taylor Swift.
Also sie war ein großer Country-Star.
Ja, gut.
Und dann ist sie irgendwann poppiger geworden und hat dann angefangen, Pop-Hits zu schreiben. Und was sie von Anfang an gemacht hat, ist, Easter Eggs in ihre Songs einzubauen und in ihre Alben einzubauen und in die Booklets einzubauen.
Das lieben die Fans natürlich.
Das lieben die Fans. Und
ihr Swifties.
Das ist, glaube ich, auch wirklich lohnenswert. Ich glaube, wenn man da richtig Bock drauf hat und Zeit für hat, sich da in diese Welt einzuarbeiten und dann immer wieder Querverweise zu finden, das ist irgendwie cool. Das
ja,
ist so
klar.
Ein bisschen wie bei Stephen King, wo irgendwie alles, jedes Buch in derselben Welt irgendwie spielt und man das immer anhand von irgendwelchen Orten oder dann sind das irgendwelche Brüder von anderen oder Schwestern oder anderen Familienangehörigen von anderen Figuren, die in den nächsten Büchern, die gar nichts mit der Geschichte der eigentlichen Bücher zu tun haben, auftauchen. Und das ist irgendwie ganz cool. Außerdem ist sie auch dadurch bekannt geworden, dass sie einen relativ hohen Verschleiß an Famous Boyfriends hatte.
Mhm.
Unter anderem irgendeinen von den Jonas Brothers und Jake Gyllenhaal.
Mhm.
Und noch ein paar andere. Irgendjemand, kennst du die Band The 1975s?
Vielleicht. Ich glaube nicht. Nein, kenne ich
vielleicht,
nicht.
Vielleicht, ich glaube nicht. Okay.
Ich habe mich verwechselt. Von den B-52s.
Und da ist das natürlich auch ins Boulevardeske immer übergegangen und darüber auch.
Da hat sie ja schon mal alle Zutaten, die man braucht.
Ja.
Sie richtig. Hat über das Boulevardeske einen riesen Markt sich erschlossen an Leuten, die an Aufmerksamkeit.
Ja.
Sie hat diesen Easter Egg-Ding. Ich frage mich auch ein bisschen, so dieses versteckte Sachen entdecken. Das ist ja eher eigentlich so eine Liebhabersache. Und dann gibt es halt die Leute früher, gerade bei so Vor-Internet-Zeit, die haben sich so richtig in Sachen reingedickt und die haben Sachen entdeckt und Querverbindungen. Und das war dann so wie eine persönliche, das ist ja toll, wenn du das selber für dich entdeckst, weil du dich so viel damit beschäftigst. Und mit dem Aufkommen des Internets ist es aber so ein bisschen wie, was ich damals erzählt habe oder immer gesagt habe, über so Schärfe, gerade bei Currywürsten, dass du irgendwie, früher konntest du zu einer Bude gehen und sagen, mach richtig scharf. Und dann war es so ein Challenge nur zwischen dem und der Bude und dir und so. Und irgendwann wurde das alles vermessen und ausgerechnet mit Scoville-Skalen. Und dann konntest du so scharf bestellen, dass es halt nicht mehr Menschen möglich war, das zu essen. Und das hat so ein bisschen den Zauber genommen. Ein bisschen ist es so mit dem Internet auch, dass es alles vermessen wird. Dass du, zu allem hast du eine krasse Deep-Dive-Seite, wo jedes Easter Egg auch sofort, wenn irgendein Film rauskommt, hast du diese 280 krassen Sachen, hast du bestimmt nicht entdeckt. Und einerseits ist es ganz cool, andererseits nimmt es das ein bisschen, weil es diese kleinen versteckten Sachen sofort ins Licht zieht. Und jetzt frage ich mich, das ist der Bogen zu Taylor Swift, also wahrscheinlich nicht zu Taylor Swift, aber ob, weil das so ist, dass inzwischen so Stephen King-Romane bestimmt auch alle seziert sind online, ob das auch gezielt gemacht wird, weil man weiß, dass das so ein Fan-Fuel ist. Weißt du? Jetzt nicht, dass ich das Taylor Swift unterstelle, es kann sein, dass ich einfach Bock drauf hatte, aber das kann ich mir vorstellen, dass das inzwischen mitgedacht wird bei...
Ich bin davon überzeugt, dass es mitgedacht wird, aber ich möchte noch kurz hinzufügen, es ist ja nicht nur so, dass es durch das Internet alles vermessen ist, sondern durch das Internet gibt es ja auch riesengroße im wörtlichen oder im Doppelsinne Foren, wo man sich dann halt auch austauschen kann. Ja. Was meint sie mit dieser Zeile? Was ist mit diesem Code gemeint?
Das ist gemein? Ja noch wieder richtig cool.
Genau, und das passiert halt auch ganz viel. Es ist nicht einfach nur, dass jemand Name-Dropping macht und dann ist gut und abgehakt das Ding, sondern schon auch ein bisschen vielsinniger und intelligenter. Keine Ahnung, irgendwelche Symbole, die sie auch in den Songs benutzt. Irgendwie roter Schal und dann findet irgendjemand raus, es gab das letzte Foto mit ihr und Jake Gyllenhaal, da hat sie einen auffallend roten Schal an.
Kombiniert sie die beiden Sachen. Easter Egg suchen
mit Boulevard. Ja, ja, so ist es. Genau so ist es. Und das ist eine Sache, das engaged die Fans halt total. Ja, ne? Dann sind die da voll mit dabei. Ein weiterer Punkt ist, die ist eine krasse Geschäftsfrau und hat auch eine krasse Geschäftsfamilie. Deswegen ist sie auch irgendwie so ein eigenes Unternehmen geworden. Zum Beispiel lurkt sie auch kleinere Taylor Swift-Accounts, also guckt sich das immer mal wieder an und liked. Und dann ist es in der Swiftie-Community, oh krass hier, ich habe einen Fankanal für Taylor Swift und guck mal hier, Taylor hat geliked mit ihrem offiziellen Account oder schreibt mal irgendwie was drunter. Und das ist natürlich so ein riesen Ritterschlag. Dann macht sie auch immer Pre-Listening-Sessions für Fans, wo sie die tatsächlich zu sich nach Hause einlädt und für die Plätzchen backt. Und dann irgendwie 80 Leute. Und die Story
trägt sich dann aber wieder. Wenn sie das in der Vor-Internet-Zeit, Alter, dann hätten das halt 10 Leute richtig geil gefunden, aber es hätte keinen Multiplikatoreneffekt gehabt.
Richtig.
Und jetzt zündet sich das ganze Internet mit einer Toure Plätzchen an.
So ist es. Ganz genau so ist es. Das ist wirklich krass. Und es ist auch wirklich, das wurde auch so ein bisschen dargestellt im Podcast, wie, was sie auch für eine Macht hat. Ne? Also das wurde am Beispiel der letzten US-Wahl, über die wir auch gleich nochmal reden müssen, über die diesjährige. Oh Gott. Da hat sie ja gesagt, sie hat zwar nicht gesagt, nicht Donald Trump, aber sie hat gesagt, wenn ihr wählen geht, oder nein, sie hat gesagt, geht auf jeden Fall wählen und versucht irgendetwas zu wählen, was uns in unserer Freiheit und Einzigartigkeit weiterleben lässt und uns nicht beschränken möchte und ne, sehr deutlich gegen die Republikaner und für die Demokraten. Und dann gab es auch innerhalb kürzester Zeit irgendwie 35.000 Neuanträge bei den Wahlen. Also Erstwähler haben sich dann...
Aber jetzt schlägt Elon Musk zurück.
Jetzt schlägt Elon Musk mit seinem
Sie können ja einfach Geld zurück. Direkt gegeneinander antreten, oder?
Taylor Swift und Elon Musk?
Ja, dann sollen jetzt mal Trump und Biden zurücktreten und dann ist es Swift gegen Musk. Wer gewinnt denn dann?
Je nachdem, womit sie kämpfen.
Mit Menschen, also mit Stimmen.
Taylor Swift. Auf jeden Fall gewinnt dann Taylor Swift. Wenn die Geld miteinander vergleichen, nicht. Aber wenn es um Zuspruch der Öffentlichkeit geht. Der kauft
sich Elon Musk Zuspruch.
Ja, das kann sein. Das kann er natürlich machen. Und was ich, das ist auch noch interessant, ein ein Fakt, den ich mir gemerkt habe. Sie macht ja seit anderthalb Jahren oder so die Eras Tour. Weil sie hat in Corona, wollte sie halt auftreten, konnte sie nicht, hat stattdessen Musik gemacht, auch so ein Ding, ne? Auch besonders in der heutigen Popwelt. Sie macht ja, also die Songs schreibt sie ja alle selbst.
Ja.
Also die ist ja eine wirkliche, wirkliche Musikerin und Songwriterin. Und sie hat, glaube ich, 3 Alben in 2 Jahren veröffentlicht. Und das konnte sie aber alles nicht betouren, wegen Corona. Und deswegen hat sie jetzt diese riesen Tour, die 3 Stunden geht. Also jedes Konzert geht 3 Stunden, weil sie macht halt ihre verschiedenen Eras durch. Immer albenweise. Deswegen heißt es die Eras Tour. Und es ist nie ganz klar, was sie abends spielt. Und das wird dann auch schön alles übers Internet. Und heute hat sie das. Wow, den hat sie aber schon seit 3 Wochen nicht mehr gespielt. Und die,
also die bedient einfach all das, was Fans am Fantum geil finden.
Exakt.
Sie dreht Fanservice auf 11.
Ja.
Weil sie einfach wirklich...
Das kann man so sagen.
Wirklich denen das gibt, wonach sie lechzen. Andere sind Fans von irgendwas und dann kriegen sie sich nur wieder mal einen Brotkrumen und sie backt ganze Plätzchengebäude.
Ganze Plätzchengebäude. Und wenn die auf Tour geht, kommen, Achtung, 500 Menschen mit.
Mhm.
500 Menschen.
Und die bezahlt sie alle richtig geil. Wenn sie mehr verdient, dann kriegen die alle noch einen extra Bonus und sie ist eine tolle Arbeitgeberin und sozial und so weiter.
Die erste Person, die nur mit einer Tour über 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht hat.
Dann kann sie auch mal einen kleinen Bonus ausschütten.
Die ist auch noch nicht vorbei. Justin Trudeau hat sie persönlich eingeladen, weil eigentlich bei der Eras Tour erst kein Kanada-Konzert angesetzt war. Und dann hat er gesagt, Taylor, come on.
Das macht er zur Chefsache.
Das geht nicht, du musst kommen. Sie hat ein Politikum ausgelöst, irgendwo in Asien, weil sie, keine Ahnung, ich glaube in Singapur hat sie gespielt, aber in den Nachbarländern dann nicht. Und die wollten aber auch, dass sie da spielt, hat sie aber nicht. Und es ist auch wirklich so, dass man nachweisen kann, wenn Taylor Swift in der Stadt ist, tut sich ganz, ganz viel für die Tourismusbranche. Die Hotelpreise klettern in ungeahnte Höhen und so weiter. Also sie ist ein richtiger, krasser wirtschaftlicher Faktor.
Ja.
Und das ist alles nur eine Anfang 30-jährige Frau, die gute Popmusik macht.
Ja, die weiß einfach, was sie tut, ne? In jeder Hinsicht. Überall.
Das
ist alles instinktiv und aber nicht nur instinktiv. Sondern auch gut durchgeplant und kann man eigentlich gar nichts dran doof finden, ne?
Nee, muss ich auch sagen.
Ist halt außer die Skalierung. Also du kannst halt auch sagen, wenn jetzt jemand ein gutes Unternehmen führt und ein gutes Produkt hat und damit erfolgreich ist, ist cool, aber irgendwann ist es halt auch mal gut mit dem, weil sie nimmt sich ja auch ein großes Stück vom Kuchen, von anderen KünstlerInnen weg.
Sie hat ja mit einer Woche Abstand ihr Album fast zeitgleich mit dem neuen Album von Billie Eilish veröffentlicht. Da gab es auch viele Gerüchte, ob das so ein Move ist, wer irgendwie stärker ist von den beiden. Und dann haben Swifties Billie Eilish vorgeworfen, dass sie irgendwie sich unfair gegenüber Taylor Swift verhalten hätte. Also das kann auch sehr unangenehm werden, wenn irgendeine Musikseite ein neues Album nicht gut bewertet, hagelt es krasse Shitstürme. Bis hin zu Morddrohungen kann das gehen. Die ganzen Ex-Beziehungen, die dann in Songs vermeintlich oder auch mehr oder minder direkt angesprochen werden, die sie dann nicht gut behandelt haben, werden mega abgehatet von einer richtigen Trollarmee. Das ist auch eine nicht so positive Seite.
Ja, sie ist einfach sehr, sehr, sehr groß. Und durch Größe entsteht das dann auch.
Ja.
Also das ist schon ein Problem.
Richtig. Und man wirft ja auch vor, dass sie jetzt irgendwie das zum Beispiel nutzen könnte, um vielleicht, keine Ahnung, auch mal so Themen wie Klimawandel anzusprechen und nicht alles auf Konsum auszulegen. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo ihre 2 Privatjets getrackt gezeigt wurden, wie viel sie wohin und in welchem Zeitraum sie im letzten Jahr geflogen sind. Nur diese beiden Flugzeuge. Und das ist unfassbar. Und dann immer nach Europa und Amerika und Europa, Amerika dann in Amerika. Und sie ist doch auch letztes Jahr zum Super Bowl, ist sie doch auch irgendwie aus Südkorea oder so, nur für das Spiel von Travis Kelce nach dem Konzert dahin geflogen.
Der ist doch für sie auch langsam mal Höhenstrahlung ein Thema.
Höhenstrahlung?
Ja.
Ist das ein
Thema? Ja, es gibt auch ein Thema, das ist auch bei Pilotinnen so ein Problem.
Aha.
Dass die irgendwann auch Pausen machen müssen oder auch nicht so alt sein dürfen, weil die, wenn sie zu viel dieser Höhenstrahlung ausgesetzt werden, dass sie dann...
Was strahlt denn da?
Da oben sind irgendwelche anderen Strahlen und das ist dann so ein bisschen, als ob du dich neben offenen Reaktor stellst oder so. Und nicht ganz so schlimm. Aber auf Dauer halt schon ein Problem. Genetik verändernd oder auch krebserregend oder so. Also ich weiß, dass das ein Thema im Flugverkehr ist für viel Flieger, vor allen Dingen natürlich für Pilotinnen. Und ja, die wird Swift
ist viel Fliegerin.
Fliegt vielleicht mehr als so ein durchschnittlicher Pilot.
Und eine Sache möchte ich noch sagen, und da ziehe ich mir wirklich meinen Hut vor ihr, und dann können wir das Thema auch verlassen. Sie hatte mal die Empfehlung bekommen, irgendwie als sie ihre, weiß ich nicht, ersten fünf Alben oder so draußen hatte. Da hat sie auf schlechte Anraten die Musikrechte irgendwohin verkauft. Für relativ viel Geld, irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar waren das schon. Aber das hat sich so eigentlich so finanziell gar nicht gelohnt, weil das, was mit diesen ganzen Songrechten seitdem eingenommen wurde, halt ein Vielfaches von dem ist, was sie gekriegt hat. Und sie wollte auch gerne ihre eigenen Songs wieder haben. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach alle Alben, die ihr nicht mehr offiziell gehörten, nochmal Ton für Ton aufgenommen, nannte das dann den Albumtitel und dann Taylors Version, hat nochmal irgendwie so 3 bis 5 Songs aus dem Vault, wie es bei ihr offiziell heißt, draufgepackt und verkauft die einfach nochmal. Und jetzt gehören die ihr wieder. Also ja. Die Taylors-Version einem gehören ihr, und das finde ich genial.
Aber es ist tatsächlich so, ich habe das auch in diesem Artikel gelesen, dann bringt sie immer alles auch so in doppelter und dreifacher Version raus, in verschiedener Pressung. Auch
das ist eine Kritik, ja.
Und die Swifties kaufen dann alles, wie die Lemminge. Und das ist halt finanziell für die Swifties ein Problem, aber vor allen Dingen auch wirklich wieder an der Stelle, wenn du das zu doll übertreibst, dann nimmst du dir, finde ich, zu viel vom Kuchen. Und zwar unnötig viel.
Mhm.
Sie braucht das ja nicht in dem Ausmaß.
Nee.
Und da kannst du genau dasselbe vorwerfen wie bei irgendwelchen Unternehmenschefinnen oder so, die sagen, warum müsst ihr jetzt noch mehr Gewinnmaximierung machen? Warum dieser Gigantismus? Warum begnügt ihr euch nicht? Und warum teilt ihr nicht mehr mit anderen und lasst ein bisschen Platz für andere junge Talente oder andere Bands oder andere Personalities oder was auch immer? Oder
Billie Eilish.
Oder ja, Billie Eilish hat auch genug.
Das stimmt.
Ja. Also kann man bestimmt an der Stelle dann doch auch irgendwo Kritik finden. Ja, das kann man ja immer und überall.
So ist es.
Wollen wir erstmal nicht verargen. Lieber so eine ist erfolgreich als Elon Musk.
Ja.
Leider sind es beide. Aber wir warten einfach auf den Showdown. Wenn dann Donald und Joe sagen, jetzt ist vielleicht mal gut mit uns beiden.
Reicht jetzt.
Das war eine Nummer zu viel. ja, ihr wisst das jetzt schon, es ist schon viel passiert, wenn ihr diese Folge hört, aber ja. Für uns ist das Attentat auf Donald Trump immer noch sehr frisch im Ohr.
Sorry.
Tut mir leid. Also, es ist immer noch frisch gebacken, dass die Nachricht, dass Donald Trump in Pennsylvania auf einer Rallye, ich finde es immer furchtbar, dass die Dinger Rallyes heißen.
Warum?
Weiß nicht, weil das...
wie würdest du das lieber nennen?
Ich finde, das wirkt zu...
Sportlich.
Ja, das hat so was Aufpeitschendes schon im Namen irgendwie. Das ist so, das klingt so nach richtig, jetzt müssen wir hier richtig Dampf machen und weg durchrollen und so. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Aber ich finde den ganzen amerikanischen Wahlkampf immer schon furchtbar. Jetzt ist er noch ein bisschen furchtbarer geworden. Es gab tatsächlich ein Attentat auf einen ehemaligen und möglicherweise zukünftigen US-Präsidenten. Einen nicht tödlichen Schuss.
Für ihn nicht tödlich.
Für den Schützen war er indirekt tödlich. Und
auch für diesen Feuerwehrmann, beschützt hat.
Einem glühenden Trump-Anhänger, der sich vor seine eigene Familie geworfen hat.
Und Stand jetzt sind auch noch 2 Leute schwer verletzt.
Ja.
Ich weiß nicht, was da jetzt eventuell noch
passiert. Und ich fand beeindruckend den Bericht über den Polizisten, der auf den Typen aufmerksam geworden ist. Und offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo dran hängend an einem Fenstersims oder einem Dach oder einer Regenrinne oder so, den gestellt hat und dann losgelassen hat, weil er Angst hatte, erschossen zu werden. Und kurz danach hat der Typ hat er die Sicherheit verständigt und kurz darauf hat er seine Salven abgegeben. Und möglicherweise hat dieser Polizist Donald Trump das Leben gerettet, weil er dann ganz schnell in Panik angefangen hat, loszuballern. Und haarscharf.
Aber ist okay, die Geschichte kann ich gar nicht. Ich habe nur jetzt gelesen, dass es tatsächlich Fotos, Handyfotos von dem Typen gibt, wie er noch relativ entspannt da auf dem Dach rumliegt. Und das ja wohl auch Teilnehmer der Rallye dem Secret Service irgendwie mehrfach Bescheid gegeben haben sollen, dass da halt jemand ist.
Ja.
Und die aber nicht gut reagiert haben.
Nee, haben sie wohl nicht.
So sagt man aktuell. Und die Verschwörungsmythen sprießen aus dem Boden, aus Einrichtungen. Also was da alles jetzt schon wieder schuld ist, es soll jetzt eine Absicht gewesen sein von Secret Service, damit er stirbt. Gleichzeitig wird Präsident Biden dafür verantwortlich gemacht, für so eine vergiftete Atmosphäre im Land gesorgt zu haben, weil er einen Tag vorher noch gesagt hat, Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie.
Ja.
Also jetzt wollen sie ihm das so ein bisschen in die Schuhe schieben, dass er so die Debattenkultur vergiftet. Und das ist wirklich, das ist, weiß ich nicht, das ist so, als würdest du in einen Laden gehen, mit ganz viel, wo ganz viel Glas verkauft wird und du rammst alles. Was war das denn?
Entschuldigung, tut mir leid.
Das war ja
schrecklich laut. Ich bin abgerutscht, ich wollte meinen Socken gerade rücken und bin vom Socken abgerutscht. Vom
Socken abgerutscht.
Abgerutscht.
Direkt ins Mitteltrommelfell unserer Zuhörer. Oh Gott,
das tut mir leid. Liebe Swifties, das seid ihr nicht gewohnt.
Achso, ihr könnt jetzt übrigens wegschalten, wenn ihr keinen Bock mehr auf andere Sachen habt, aber bleibt doch gern dran, wir sind witzig.
Die hören bestimmt jetzt gleich wieder das neue Album von Taylor Swift. Die haben gar keine Zeit, was über Taylor Swift zu hören, was nicht von Taylor Swift ist.
Na, warte mal ab. Das wird unser erfolgreichste Folge, alles mit Taylor Swift halt. Also, genau, als würdest du in den Glasladen gehen, haust alles kaputt und fängst an, dich zu beschweren, dass hier niemand die Scherben aufgefegt hat.
Ja, oder dass irgendwie ein kleines Kind aus Versehen ein. Nee, du kannst es, der Vergleich funktioniert nicht.
Mm-mm.
Wir würden einfach sagen, die haben einen krassen 180 gezogen, was die Beschuldigung angeht. Täter-Opfer-Umkehr.
Na, es gibt auch die Theorie, dass das vom Trump-Team selbst gemacht worden sei, um ihn zu Märtyrer ikonischen Helden zu machen, die Beweise dafür sind, dass halt er nur so leicht verletzt ist.
Ja, das ist aber ein ziemlich präziser Schuss, ey, wow. Das
ja, Ohrblutschießen, vor allem aus der Entfernung. Und dass halt dieses krasse Foto danach entstanden ist. Und er auch so, er hat ja, und das muss man ja neidlos anerkennen, alles aus der Situation rausgeholt, was ging, ne?
Hat ziemlich stabil
reagiert. Chapeau. Also das, da merkt man wirklich, was Donald Trump kann. Und das ist halt Bilder verursachen. Nein,
wie heißt das mit der Physiognomie, das ist ja auch erstaunlich, ne? Dass der Typ sich so mit den Haaren und dem Gesicht und so.
Ja.
Und der Cappy immer.
Ja.
Die ist ihm zum Glück vom Haar geweht worden durch die Patrone, weil sonst wäre das Foto nicht so eindrucksvoll gewesen, wenn er da mit seiner
Auch mit der amerikanischen Flagge im Hintergrund.
Ja, perfekt.
Und es sieht eher so aus, als würden sich die Personenschützer hinter ihm verstecken wollen und die Faust zum Himmel gereckt und Siegesgewiss in die Zukunft. Und er sagt, fight, fight, fight. Und alle rufen, USA, USA. Das habe ich mir auch gefragt. Also, warum denn nicht Trump, Trump, Trump? Warum denn jetzt, was haben denn jetzt die USA damit zu tun? Und wie kann Biden sagen, diese Art von Gewalt passt nicht zu Amerika? Hat er mal irgendwie so Todesstatistiken aus seinem Land gesehen?
Zu dem Amerika für das erste,
was
er eintritt.
Ja.
This is not us.
Und ein schöner Side-Fact ist ja auch, dass es so ein AR-15-Gewehr war, wo die Demokraten vor einiger Zeit noch versucht haben, das zu verbieten, dass Privatpersonen es kaufen dürfen, was natürlich an der NRA und den Republikanern scheiterte. Das hätte eine gewisse innere Ironie gehabt, wenn er doch getroffen worden
wäre. Was mich ein bisschen wundert, auch an seiner Jesus, ich schätze ihn ja schon eigentlich eher so ein, dass er am Ende des Tages doch auch ein Hasenfuß ist. Und dass wir jetzt eigentlich schon ziemlich einen Schreck bekommen haben.
Der hat bestimmt einen ziemlich Schreck bekommen, ja.
Ich meine, das musst du dir jetzt auch mal vorstellen, was in dem Kopf vorgeht. Der wäre um ein Haar getötet worden, absichtlich.
Ja.
Es ist nicht so, dass ein Baum neben ihm umgekippt ist,
sondern
ein Mensch hat versucht, ihn zu töten, hat dabei sein Leben gelassen. Er hat sich selber geopfert, weil es ihm so wichtig war, dass Donald Trump tot ist. Das muss doch irgendwas mit dir machen. So kannst du doch nicht, so abgefuckt kannst du doch nicht mal sein mit dem, naja. Ja, es ist einfach in jedem Fall, es ist einfach nur schrecklich. Es ist einfach nur,
Und ich habe es dir neulich schon außerhalb des Podcasts gesagt. Und im letzten Podcast habe ich ja auch schon meine großen Zweifel an der Wiederwahl von Joe Biden geäußert, weil das ein alter Tatterkreis ist. Aber spätestens jetzt bin ich wirklich ganz doll überzeugt, wenn nicht irgendwas super Krasses mehr passiert, dass wir dann eine zweite Amtszeit von Donald Trump entgegensehen.
Oder einen Bürgerkrieg in den USA. Und dann müssen wir aber...
Wieso denn oder? Kann ja auch durchaus...
Ich weiß nicht, ich glaube, bei einer Nicht-Wiederwahl ist die Bürgerkriegsgefahr fast noch größer. Heidewitzka, was ist da nur los? Dieses arme Land.
Ja, wie konnte das so weit kommen, ne? Das würde mich mal interessieren.
Niemand hat aufgepasst. Niemand hat irgendwann mal die Reißleine gezogen. Und es gab so viele, so deutliche Signale.
Ja.
Sie haben einfach ihre Seele verkauft.
Für
Mehrheiten macht und Stimmen Geld. Und Macht und Geld. Das ist einfach echt ein Classic. Man, sonst sagt man immer, nee, komm, das. Aber ich glaube, hier kann man das einfach so sagen. Die haben Angst gehabt vor Einflussverlust, die haben Angst gehabt, an den Rand gedrängt zu werden. Was ja auch so ist, alle, die nicht unterstützt haben, wurden ja weggedrängt.
Ja.
Das heißt, du konntest nicht entscheiden, ob du noch mitspielst oder für ihn raus bist oder für ihn
spielst. Aber wie konnte, das ist ja schon, vorher ist ja schon der kritische Punkt erreicht, wie, dass es dazu kommen könnte.
Ja, am Anfang sind alle erstmal berauscht. Am Anfang haben sie alle belächelt. Ja, haben stimmt. Sie gesagt, der Kasper, den stellen wir hin, der ist ein Entertainer, ja. Der bringt uns die Stimmen und dann organisieren wir das und machen das Land. Und ja. Dann haben sie nicht damit gerechnet, dass ein paar Leute mit Hirn im Kopf hinter Donald Trump standen und das alles krass durchorganisiert haben.
Ja.
Jetzt haben sie den Salat, die Arschlöcher. Und auch die anderen Nicht-Arschlöcher haben denselben Salat. Also alle haben den Salat. Und der schmeckt nicht gut.
Alle haben denselben Salat. Immerhin da sind sie sich, sind alle gleich.
United. America united behind the shitty salad.
Ich sag's jetzt einfach, auch wenn man sowas in der Öffentlichkeit nicht sagen sollte, ich bedauere, dass er nicht getroffen hat. Ich weiß, das ist super hart und ich bin auch eigentlich, nicht eigentlich, ich bin prinzipiell gegen Mord, aber wenn man schon versucht, dann sollte man es auch schaffen und nicht ihn zum Märtyrer machen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn er getroffen
wäre. Das wäre dann wohl gewesen. Stell dir vor, 5 cm weiter rechts, was wäre denn heute los?
Was wäre los in den USA? Das wäre super spannend.
Wie hätten die Nachrichten? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ich kann es auch nicht vorstellen. Ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen.
Also ich bin tatsächlich zu doll
pro-life.
Pro-life. Ich würde eher sagen, ich bin anti-death.
Mhm.
Ich kann das nicht teilen, diese Aussage.
Ich verstehe es auch komplett und es fällt mir auch schwer, diesen Gedanken zuzulassen.
Also du hast neulich auch gesagt, man sagt das so, weil man das so sagen muss und weil das auch richtig ist. Und ich glaube, für viele gilt es auch, dass sie sagen, nee, das kann man nicht sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich, also klar wünsche ich mir, dass es diesen Typen nicht gibt und dass der keine Rolle spielt und so. Aber irgendwie ist das, kann ich da nicht mitgehen im Hirn. Aber ich respektiere das. Ich glaube, sehr viele Menschen teilen
deine Ansicht. Das glaube ich auch.
Ich glaube, das ist eine nicht so unpopuläre Meinung. Ja. Und man kann es ja auch verstehen, weil mit Donald Trump so viele Sorgen für die gesamte Welt zu Recht verknüpft sind.
Mhm.
Der hat einfach das Potenzial, richtig viel weltweit für Leid und zu sorgen und ganz viel kaputt zu machen, was mühsam aufgebaut wurde von Generationen von tapferen DemokratInnen.
Ja. Hat er in seiner ersten Amtszeit schon versucht und 4 auch geschafft und die zweite.
Mit der ersten Amtszeit hat er das Klima vergiftet, mit der zweiten vergiftet er das System.
Wow. Aber das System hat er währenddessen schon.
Und ja, aber das ist noch, Amtszeit. Das ist schon noch einigermaßen intakt mit dem Journalismus und den Gerichten und so.
Ja.
Von den Gerichten hat er schon ordentlich was rumgebaut und jetzt hat er seine eigene Immunität erreicht.
Ja.
Das ist, ne, er kann jetzt weder gerichtlich noch mit krassen Gewehren traktiert werden. Er ist einfach gegen. Und das ist ja auch sein Bild, was er von sich, ne? Der unbesiegbare, immune gegen alles.
Ja.
Und außer die letzte Wahl, die hat er halt vergeigt. So.
Nee, aber das hat er ja nicht.
Hat er nicht.
Das hat er ja eigentlich nicht.
Ja, aber ich meine, wenn, das ist ja dasselbe bei Gott, ne? Wenn er so allmächtig ist, wieso konnte er dann nicht verhindern, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Er hat sich einfach eine Wahl stehlen lassen. Was für ein Tollpatsch.
Für ein Loser. Naja, er hat schon versucht, seine paramilitärischen Leute dahin zu schicken.
Also. Ich find eine Wahl verlieren viel weniger loserhaft, als sich eine Wahl klauen lassen. Wer lässt sich denn eine Wahl klauen?
Das stimmt. Das stimmt.
Das musst überhaupt. Du mal. Das
damit muss man ihn mal konfrontieren.
Was für abgefuckt, was willst du überhaupt? Es geht ja gar nicht.
Wahl wurde geklaut, ja klar.
Wir wollen starke Männer mit 6 Eiern im hohen Sack und nicht Leute, die sich das ja, das geht
nicht. Ja, das kriegst du jetzt bei Joe Biden auch nicht unbedingt.
Glaube ich schon.
6 Eier im hohen Sack?
Ich glaube, deswegen lebt er noch.
mit der Kraft des Sacks.
Der hat kein Sixpack, der hat ein Sixsack. Aber wir sterben bestimmt auch ein Sixpack. Ich glaube, der trainiert noch hart.
Meinst du?
Ja.
Nee. Der will keine Abendtermine mehr wahrnehmen, weil er dann so müde ist.
Ja, kann ich verstehen.
Ich kann es auch verstehen, aber ich bin auch nicht der Präsident des mächtigsten Landes der Welt. Wobei, ist das eigentlich noch so? Sind die USA noch wirklich das mächtigste Land der Welt? Meinst du?
Ja.
Ich wäre mir da nicht so sicher.
Doch, die haben viel mehr Einfluss noch. Und Es gab gerade einen Artikel in der Süddeutschen oder so, wo geworben wurde, eine Meinung, ein Meinungsstück, sagt man, wo geworben wurde dafür, dass die PolitikerInnen nicht mehr so viele dumme Termine wahrnehmen und nicht mehr so viel hinhetzen von AfD, sondern ein bisschen mehr Zeit zum Reflektieren und Nachdenken und Arbeiten haben und weniger Zeit, um irgendwelche Bänder durchzuschneiden, Reden zu halten. Aber alle wollen immer, dass sie überall hinkommen und überall präsent sind und sich überall erklären. Aber der Artikel hat dafür geworben, dass man denen da wieder mehr Zeit gibt.
Naja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Politiker und Politikerinnen, die auch tatsächlich arbeiten oder die eher so repräsentative
Wirkung haben. Ja gut, haben. Aber wenn du ein Präsident oder ein Kanzler bist, hast du so krasse repräsentative Wirkung, aber du musst halt schon
ja, auch... Ja, das ist vor allem auch das Wichtigere, würde ich sagen. Also das ja. ist, das, also weil dafür aber gibt es ja eben halt
Leute, wenn du die sagst, mit der, zu arbeiten. Mit der Person ist eine gewisse Richtlinienkompetenz verbunden, dann müssen die auch in der Lage sein, das zu durchdenken. Und ich weiß auch nicht, vielleicht brauchen die einfach einen doppelten Tag.
Doppelten Tag?
Ja, Daniel Düsentrieb muss so eine Maschine erfinden, wo die einfach abends, statt zum Schlafen gehen, gehen sie in so eine Welt, wo sie einfach nur in Ruhe arbeiten können und niemand was von ihnen will. Und dann kommen sie raus und dann prasselt wieder alles auf sie ein und können sie alles so, bam, das habe ich
gerade. Und währenddessen ist in der echten Welt Stillstand.
Ja.
Und dann ist sie auf Pause und dann kann man auch.
Oder die kriegen so Drogen, dass sie nicht mehr schlafen müssen, dass sie in der Zeit, in der alle anderen schlafen, wo sie arbeiten.
Ja.
Und sie kriegen Drogen, die das Gehirn sortieren und sie erholen und die Körperzellen so, die kriegen so ein Exoskelett und dann rennen immer Christian Lindner und Olaf Scholz rennen über den Platz vor dem Reichstag mit so einem Exoskelett und spielen noch irgendwie nachts Volleyball, um sich auch noch
Völkerball
spielen die. ja, und die Frage ist, ab wann man so ein Exoskelett und solche Drogen kriegt, weil das ist bestimmt ziemlich teuer und das kannst du dann wirklich nur so fürs Top-Level machen, aber die Opposition will dann ja auch, sonst hatte die Regierung einen krassen Vorsprung und dann sagt Friedrich Merz, wo ist denn, aber der Friedrich, dann sagen sie, Friedrich, du hast schon so viel Kohle für deine Helikopterflüge oder deine Kampfjets und den ganzen Scheiß, du kannst jetzt nicht noch hier mit einem Exoskelett um die Ecke kommen.
Friedrich Merz hat Kampfjets?
Nee, was hat er da noch gerade kritisiert, weil er irgendwie für 100.000 Euro in irgendeinem heftigen Jet geflogen ist oder so?
Aber das hat er hoffentlich selber bezahlt.
Nee.
Wie, er ist einfach mit irgendwie so einem Kampfjet
geflogen? Er hat zu viel Euro gekostet für irgendeinen Flug. Ich habe es auch nur im Vorbeistreifen wahrgenommen. Dieses Foto ist doch geil aus der New York Times, oder? Ich meine, das wird ein bisschen zu viel Bohai drum gemacht, aber wo der Streifsturm, wo man die Patronen in der Luft schwirren sieht.
Ja.
Das ist halt nur deswegen eine News, weil das so ultra
unwahrscheinlich ist.
Ja, aber das mag ich immer, wenn es so eine News gibt und dann gibt es noch so Neben-News der News.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass in den heutigen Zeiten und bei so einer Veranstaltung ja nun auch wirklich sehr viele Leute Fotos machen.
Das und stimmt. Aber trotzdem kannst du die Wahrscheinlichkeit aufwenden.
Das stimmt.
Du würdest jetzt sagen, dass diese so gering, dass die nicht durch eine Zahl ausdrückbar ist.
Doch. Zahlen können viel
ausdrücken. Aber du hast mal gesagt, irgendwas ist so unwahrscheinlich, dass es keine Zahl gibt, die das ausdrückt.
Ja, aber das würde ich nicht dazu ziehen. Nee. Ich weiß nicht, worum es ging, aber das ist bestimmt noch unwahrscheinlicher als das.
Willst du noch was trinken?
Gleich.
Okay.
Ich möchte noch ganz kurz dieses politische Thema für einen Tipp nutzen. Und zwar gibt es seit einiger Zeit, eine Woche oder so, eine ganz tolle Doku-Serie. Merkel, Schicksalsjahre, eine Kanzlerin.
Diese.
In der ARD-Mediathek.
So, ja. Ich dachte, du meinst diese Parodie, Miss Merkel.
die ermittelt und
ermordet. Ja, genau.
Nein.
Das ist aber davon habe ich Positives gelesen von den Schicksalsjahren.
Ja, das sage ich ja gerade.
Ja.
Das meine ich.
Tolle
nicht,
Doku.
Nicht das andere.
Die ARD kann
es. Ich habe jetzt erst 3 Folgen geguckt, aber die waren alle wahnsinnig spannend. Also, erstmal ist es ein schönes Zeitdokument, weil man so auch so viele Bilder irgendwie aus der Bundesdeutschen Republik und natürlich anfangs auch noch aus der DDR sieht. Ich finde ja tatsächlich auch immer Aufnahmen von Berlin zu der Zeit, wo die Mauer noch stand, finde ich irgendwie richtig krass, weil mir das nicht in den Kopf rein möchte, dass in meiner Lebensspanne diese Stadt geteilt war.
Ja.
Dass eine Stadt eigentlich zu 2 Ländern gehörte.
Ich war ja mal im Hohenschönhausen, da warst du doch nicht auch mal? Mm-mm. Im Knast, im Stasi-Knast. Mm-mm. Da haben uns die ehemaligen Insassen durchgeführt und berichtet, wie das war. Und das war so krass, weil ich halt gecheckt habe, während ich, wie du sagst, gelebt habe, wurde auf heute deutschen Boden, damals irgendwie auch deutschen Boden, nur anderes Deutschland, wurden Menschen gefoltert.
Ja.
Und zwar krass gefoltert, mit den krassesten Stories, die man sich vorstellen kann. Und das war, als ich hier fröhlich hier durch Hamburg gepuddelt bin, als kleiner Dreijähriger.
Ja. Ja, das finde ich immer so krass und so schwer vorstellbar. Und wenn ich Bilder aus der Zeit sehe, dann kann ich das immer ein bisschen besser greifen. Das bietet die Doku, dann ist sie auch einfach toll erzählt. Und was beeindruckend ist, was ich niemals erwartet hätte, aber die hat den geilsten Soundtrack, den ich jemals in der Doku-Serie gesehen habe. Richtig krass. Also Hauptthema, was immer wieder reingespielt wird, ist Running Up That Hill von Kate Bush.
Ja.
Ist immer wieder gespielt und ich liebe das so sehr. Dann haben wir da Jan Delay, natürlich Udo Lindenberg.
Das hat sich Jan Delay auch nicht stecken lassen früher, als er hier in Eimsbusch irgendwie gedacht hätte, er wäre noch links und gedacht, dass er mal die Merkel
vertont. Naja, was soll Campino denn sagen, dass die dass mal seine Songs auf dem CDU-Parteitag
ja, und er mit dem Frack zum Bundespräsidenten.
Ja, das ist ja nochmal später gewesen, aber als sie an Tagen wie diesem gesungen haben, ja,
das fand er auch lustig.
Fantastische Szene, die sieht man ganz kurz, glaube ich, in der dritten Folge. Da, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Veranstaltung war. Ich glaube, sie wurde da wieder zur Chefin der Partei, zur Parteichefin gewählt oder so. Und dann haben die so gesungen an Tagen wie diesen. Und dann hat einer der CDU-Schwachmaten sich auf der Bühne sich irgendwie eine Deutschlandfahne geben lassen, wollte sie schwenken. Und dann hat Merkel einfach im Hingang, hat nur so böse geguckt, den Kopf geschüttelt, die Fahne genommen und wieder ins Publikum gegeben. So bescheuert. Was machen das für ein Bild, wenn wir jetzt hier mit Deutschlandfahnen wehen auf der Bühne
stehen? Kommt sie insgesamt ganz gut weg?
Sie selber ist nur in quasi bereits aufgenommenen Tonaufnahmen zu hören. Also sie wurde jetzt nicht extra, ich weiß nicht, ob sie angefragt wurde und abgesagt hat oder gar nicht erst angefragt wurde, so nochmal, dass sie selber rückblickt. Aber ich würde schon sagen, dass sie unterm Strich doch ziemlich gut wegkommt. Bislang. Mhm. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das macht wirklich viel Spaß zu gucken. Es sind 5 Folgen, so eine halbe Stunde etwa.
Das hat neulich, hat das mal irgendjemand gesagt, so, Alter, was die blöde Ampel gerissen hätte, wenn sie die Merkel-Jahre abbekommen hätte.
Die Merkel was?
Die Merkel-Jahre.
Die Merkel-Jahre.
Keine Krisen, relativer Wohlstand, keine großen Konflikte.
Ich dachte kurz, was hätte die Ampelregierung gerissen, wenn sie Merkel bekommen hätte?
Nee, wenn sie einfach nicht in dieser Zeit, sondern einfach ein Jahrzehnt davor irgendwie regiert hätte.
Ja, also sie wird natürlich auch kritisch gesehen. Thilo Jung kommt da zu Wort, Marina Weißband kommt zu Wort, verschiedene WeggefährtInnen kommen zu Wort. Ist wirklich gut. Sehr, sehr gut.
Alright.
Große Empfehlung. Wir machen jetzt eine kleine Pause, in der wir uns Getränke holen. Und hier vielleicht irgendwann durchlüften.
Ja, das ist
eine schlechte Luft hier.
Ja, stick. Wahrscheinlich, weil da vorhin so eine Pappwand aus bunten Pappen vom Fenster geklebt war, das ich nicht verstehen kann. Das muss ich gleich mal erfragen.
Und dann werden wir uns gleich wieder hören. Und ich kann sagen, Trump macht Senator J.D. Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten. Eilmeldung von vor 9 Minuten.
Das wisst ihr alle schon seit Tagen.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Das glaube ich nicht.
Theoretisch. Oh. Ich möchte noch eine Frage stellen. Eine letzte Frage, weil das noch so gut zum Thema
passt. Eine letzte Frage vor der 3-sekündigen Pause.
Nee, weil bei uns vergehen ja mehr als 3 Sekunden.
Ja, hoffentlich.
Und dann möchte ich nicht wieder zu Trump zurück. Aber ich habe mich gefragt, angenommen, das Attentat wäre erfolgreich verlaufen. Also er wäre gestorben. Meinst du, es hätte beim EM-Finale eine Schweigeminute für Donald Trump gegeben? Habe ich mich mit meiner Frau länger drüber unterhalten. Wir haben einige Pros und einige Kontras entdeckt und sind uns nicht ganz sicher.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht?
Weil es der ehemalige US-Präsident ist. Nee. Nein, es würde ja auch keine Schweigeminute für... Also für wen würde es eine Schweigeminute geben? Es müsste schon einen krassen Deutschlandbezug haben, glaube ich. Oder vielleicht, wenn Joe Biden getroffen worden wäre als aktueller US-Präsident, könnte ich mir auch vorstellen.
Aber nicht bei jemandem, der es aktuell nicht ist.
Nee.
Okay. Ja, glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite, ich meine, stell dir mal die Situation vor, sie wäre so passiert und dann weiß man, oh fuck, also UEFA-Verantwortliche, heute Abend ist das Finale. Die ganze Welt guckt zu.
Und wir zelebrieren hier und machen
ein großes Sportfest. Aber natürlich weiß jeder Mensch auf der Welt, dass das passiert ist.
Ja.
Und es muss zumindest in irgendeiner Form
passiert werden. Ja, das ist ein guter Punkt. Und man will sich auch nicht vorwerfen lassen, dass man...
Da
und dann muss man auch nicht mehr nachtreten.
Dann muss man auch nicht mehr nachtreten. Richtig. Also das habe ich mich gefragt. Finde ich eine interessante Frage.
Ist das nicht krass, in was für einer unterschiedlichen Welt, da kann man diese Paralleluniversen ja gut aufmachen. Was für eine, diese 5 Zentimeter, über was für 2 sehr, sehr unterschiedliche Welten diese 5 Zentimeter entscheiden haben.
Ja. Richtig.
Entschieden haben. Dieser 20 Jahre alte Schütze.
Ja.
Man würde sagen, er hatte den Ausgleich auf dem Fuß.
Er ist im Grunde wie Kai Havertz, als er da aufs leere Tor versucht hat zu schießen und es hochgezieht hat.
Ja, aber Kai Havertz war ein bisschen nicht so nah dran.
Der war nicht...
Also das war ein bisschen...
Achso, am Erfolg. Der war weiter weg.
Ich möchte, wie gesagt, nicht von einem Erfolg sprechen. Ich möchte nur von einem alternativen Universum sprechen, in dem Kai Havertz Europameister ist.
Mit Erfolg meine ich sein Vorhaben erfolgreich in die Tat umgesetzt.
Ja.
Das als wertfrei.
Wertfrei Erfolg.
Okay, bevor wir uns noch mehr in die Hölle hineinreden, irgendwann stehen wir vor Jesus Christus am Himmelstor.
Wenn die erstmal regieren, ne?
Jesus Christus?
Nein, Trump.
Ja, was dann?
Dann werden die ihr weltweites Regime aufbauen und dann werden die uns einen Pott und dann sind wir dran.
Aber dann ich gehe kämpfen unter, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Mit was kämpfst du?
Mit meinen Fäusten und mit meinen Worten.
Ich nehme das Exoskelett von Christian.
Okay, dann treffen wir uns irgendwo, du mit Exoskelett, ich mit Fäusten und Worten und dann werden wir eine Zwei-Mann-Armee und hauen die alle kaputt.
Aber ohne Gewalt. Nur mit deinen Worten und wir drohen mit dem Exoskelett.
Natürlich, wir sind gegen Gewalt.
Gut, jetzt geht's in die endlich nicht verdiente Pause.
Ich freue mich.
Pause.
Da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Ich habe meinen Stuhl gewechselt. Ich sitze jetzt ein bisschen tiefer und ich möchte das dadurch verdeutlichen, dass ich auch tiefer spreche jetzt.
Bis zum Schluss?
Ja.
Wow.
Nein, da habe ich gar keine Lust zu. So viel tiefer sitze ich auch gar nicht. Stellt es euch einfach vor, dass ich ein bisschen tiefer sitze. Aber nicht viel. So ist unsere aktuelle Situation.
Wird euer Tag schöner werden.
Ich möchte einen kleinen Callback machen zu unserer letzten Folge. Wir haben über die Nähe von Russland und Alaska gesprochen.
Ja.
Und ich habe herausgefunden, die erstaunliche Nähe. Alaska gehörte mal Russland, wusstest du das?
Nee.
Und die USA haben es gekauft, Mitte der 90er, 19. Jahrhundert.
Ich habe einfach so in die Mühe gesagt.
Mitte der 90er, ja. 1993. Nein.
Hat Boris Jelzin zugeschlagen.
1850 ist das passiert, und zwar für 7,2 Millionen Dollar.
Das war damals viel.
Das war damals viel Geld, aber irgendwie aus heutiger Sicht ist das so lächerlich.
Das ist aus heutiger Sicht sehr lächerlich.
Sehr, sehr lächerlich. Und man hat ein höheres Angebot der Briten abgelehnt, weil man die Briten nicht so gut fand. Und vorher hatten die Russen auch...
Die Briten haben auf Alaska geboten?
Die haben auf Alaska geboten. Und es gab vorher aber noch ein, wenn ich das richtig verstanden habe, proaktives Angebot der Russen an Liechtenstein.
Das wäre ihr Favorite gewesen.
Die wollten erst an Liechtenstein verkaufen.
Und damals gab es schon Liechtenstein.
Und der Herrscher hat das abgelehnt. Und die Herrscherfamilie, die es heutzutage immer noch gibt...
Bereut das. Stell dir vor, Alaska würde heute zu Liechtenstein gehören. Was für ein seltsames Land das wäre.
Und wusstest du, dass die Russen den Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg geholfen haben?
Nee.
Nee, wusste ich auch nicht. Und was ich auch nicht wusste... der Grund, warum die Russen Alaska loswerden wollten, war einerseits, das Einzige, was es da so an Geld rauszuholen gab, war halt Pelzgeschäft mit so pelzigen Tieren, die geschossen und gejagt werden konnten, um das dann zu verkaufen. Die hatten aber fast alles abgeknallt, also hatten da gar nicht mehr viel von.
Alaska war recht leer
und deswegen war auch der Kauf, wurde kritisch in der Bevölkerung bewertet. Aber die Russen brauchten vor allem Geld.
Ja.
Und warum? Weil sie gerade in den Krimkriegen verwickelt war.
Oha.
Und da sagst du immer, Geschichte wiederholt sich nicht.
Das sage ich
nicht. Das ist doch so ein klassischer Spruch
von denen. Aber es hat sich auch nicht wiederholt. Da wurden ja jetzt nicht um Pelze. Und es ging auch nicht irgendwie darum, dass sie Geld für die Krimkriege brauchen, deswegen Liechtenstein irgendein Angebot gemacht hätten. Ist schon ziemlich anders gelagert, muss ich sagen, die Geschichte. Toll.
Toll, ne?
Jetzt stell dir wirklich mal vor, Liechtenstein wäre heute Liechtenstein und Alaska.
Ja.
Was das wäre das seltsamste Land der Welt. Und dann bist du da Regierungschef und musst immer so tingeln und hin und her reisen im Wahlkampf zwischen Alaska und Liechtenstein.
Und vor allem, wie viel Mal passt Liechtenstein in Alaska rein?
Ziemlich oft.
Ziemlich oft.
Und wahrscheinlich trotzdem ungefähr gleich dicht, gleich nicht dicht, aber gleich viel bevölkert.
Gleich viele Menschen.
Und weniger Bären.
Wo?
In Liechtenstein. Also das wäre dann ja beides Liechtenstein, aber
dann ist im man Kontinental-Liechtenstein.
An der Liechtenstein-kanadischen Grenze. Liechtensteinisch-kanadischen Grenze. Noch skurriler, wenn es Großbritannien gehören würde, muss man mal sagen.
Und das hätte den Brexit auch nochmal verkompliziert. Es gibt bestimmt EU-Verträge mit Kanada
und mit
Amerika.
Ja.
Und die müssten dann auch irgendwie...
Die wollten einfach wieder einen Fuß da nach Nordamerika rein und nach sich den Kontinent einverleiben, die Briten. Aber hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Weil Russland gesagt hat, Großbritannien, I don't know. Das passt gar nicht zu Alaska. Die haben, das ist nicht gut. Diese Weite, das kennen die nicht.
Nee, die Inselaffen.
Die Inselaffen?
Sag mal das nicht so zu Engländern, wenn man rassistisch veranlagt ist.
Ja, genau dann. Aber sind wir ja nicht.
Nee, sind wir nicht. Mein Onkel hat das immer gesagt, aber der ist tot. Den kann man jetzt nicht mehr zur Rechenschaft ziehen.
Nee, und auch nicht als Referenz sollte man vielleicht auch nicht ranziehen.
Tote niemals als Referenz
ranziehen. Für irgendwas.
Das geht nie gut aus.
Und?
Deswegen verlass die Hitler-Vergleiche.
Aber Hitler wäre eine gute Referenz für Don't try this at home. Kinder, gutes Stichwort. Don't try folgendes at home. In Scherben treten.
Das ist nicht gut.
Das sagt man immer so, ne? Achtung! Das ist immer so, wenn irgendwo Scherben sind. SWAT-Team, holt die Desinfektion, räumt das, geht hier nicht mit Socken durch. Wartet, ich hole den Besen, ich hole den Sauger. Und dann wird erstmal eine Riesenaktion gemacht. Und das ist so, als ob da Tretminen wären. Ich finde, fand das als Kind immer ein bisschen übertrieben. Auch so, nicht anfassen, ich mach das. Und dann sehe ich halt, wie irgendein Erwachsener einfach so die ganzen Scherben ansammeln und denke, das hätte ich auch gekonnt. So, und ich habe das immer nicht so wirklich ernst genommen, weil ich dachte, ja, wenn du halt auf eine Scherbe trittst, im schlimmsten Fall schneidest du dich ein bisschen, blutest ein bisschen, ist blöd. Ich bin neulich auf eine Scherbe getreten. Das war richtig schlimm. Das war so eklig, unangenehm und hat so weh getan.
Und geblutet.
Es hat geblutet wie Hölle. Und es war eine kleine Scherbe, das ist natürlich viel schlimmer. Eine kleine Scherbe im Fuß und dann habe ich die nicht rausbekommen. Und dann hat es geblutet und gesuppt und geblutet und geblutet und geblutet. Und ich habe abgespült und desinfiziert und habe versucht, mit der Pinzette da ranzukommen. Und der Pinzette so ein Glas zu greifen, das geht ja gar nicht. Du rutscht ab, es macht eklige Geräusche. Und dann wühlte ich in diesem Fuß drin und schob die Scherbe hin und her. Und jede Berührung tat weh und das war die Hölle. Ich konnte sie aber auch nicht drin lassen, weil es sogar ohne Druck weh tat. Es war einfach dauerhafter Schmerz. Deswegen wühlte ich mit der Pinzette in diesem Blutmeer um diese Glasscherbe. Oh Gott, und irgendwann sprang sie heraus. Da war ich so erleichtert. Es hat viel zu lange gedauert. Es war viel zu krass. Ich werde jetzt auch diese Person sein, die sagt...
Wo hast du geblutet?
Am Fuß.
Nee, also in welchem Raum warst du?
Im Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer. Und da hast du dich auch verarztet?
Ja.
Im Wohnzimmer.
Warum ist das wichtig?
Weiß ich
nicht. Willst du dir vorstellen, so wie mit der Widrigkeit des Stuhls?
Ich glaube, ich wäre ins Badezimmer gehumpelt.
Ich konnte nicht mehr humpeln, da war Licht, da hatte ich Platz, da konnte ich operieren, es war taghell.
War ich da zu Hause? Für sowas kannst du mich immer gerne
tatsächlich holen. War das eine Option. Ich habe gedacht, jetzt muss ich irgendwie Tim anrufen oder Bescheid sagen, aber gemacht. Dann hat es geklappt.
Ich hätte dir gerne die Scheibe.
Oh,
Scheibe. Diese riesige Scheibe, die du im Fuß hattest, hätte ich dir gerne rausgeholt.
Das war eine ganz kleine Scherbe.
Erinnerst du dich noch daran, dass wir ein Auto mal kaputt gehauen haben?
Ja.
Und da habe ich mich ja auch innerhalb der ersten 5 Minuten an einer Scherbe durch meinen Sicherheitshandschuh durchgeschnitten. Und habe auch die ganze Zeit geblutet und die Scherbe ist noch drin. Ich spüre die manchmal.
Echt?
Ja, also ein Teil davon. Ein Teil konnte ich rausziehen, aber das war ja so ganz, ganz feines,
gesplittertes
Glas. Und manchmal, also wenn ich in einem bestimmten Winkel hier drauf drücke, dann tut es immer weh.
Oh.
Und das kann eigentlich nur jetzt, das ist ja über ein Jahr her.
Müsste der Körper das nicht nach außen befördern?
Hat es noch nicht getan.
Oh.
Nicht über ein Jahr,
also Splitter, das war letztes Jahr im August. Bleiben ja auch mal drin so und dann wachsen die irgendwann raus oder werden resorbiert. Resorbiert werden können die eigentlich nicht, weil sie ja nicht Körper hergestellt wurden.
Vom Körper aufgelöst. Also der Körper kann auch Sachen auflösen, die er nicht selber herstellt. Ein Glück. Sonst... Also würden wir keine Bakterien wegbekommen. Und
hätten sehr, sehr viele Dinge im Magen, die einfach
die nicht weiter zerkleinert werden können. Liebe Leute, Brüder, ist der Podcast, wo dann beide Hosts gleichzeitig aus der Flasche trinken und es dann kurz zu einer kleinen Stille kommt. Aber ein bisschen Stille kann ja auch ab und zu mal nicht schaden.
Das ist ja unglücklich synchron, ja.
Aber es sah süß aus.
Es sah sehr süß aus, weil wie wir danach gekichert haben beim Trinken. Scherbe im Fuß steht hier nur.
Scherbe im Fuß. Ja, kacke. Einer der Gründe, warum bei uns immer Panik ist, wenn Scherben sind, ist nicht Hilfe, Hilfe, ihr seid ungeschickt und könnt euch deswegen wehtun, aber Katzen.
Ja.
Wenn da irgendwie bei Scherben dann liegen, weil irgendwas meist von einer Katze runtergestoßen wurde, dann verfalle ich immer in so eine kleine Hektik, weil ich immer Sorge habe, dass sie dann drüber weglatschen.
Oh ja, und dann treten die da rum und oh Gott, und da. Ja. Also, nee, lasst das mit den Scherben sein. Holt eure Erziehungsberechtigten.
Das gilt für Kinder und Katzen.
Und lasst sie die Scherben weg, angeln und fegen und saugen und seid gründlich dabei.
Ja, das ist ja auch noch immer so beeindruckend, wie irrsinnig weit sowas wegsplattern kann.
Also manchmal denkt man so, ah, das war jetzt gut gesplattert, da sind nur drei große Scherben hier, das ist an. Dann, nein, 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 ihr müsst richtig den Kammerjäger holen.
Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich eigentlich noch eine Frage fürs Ende hatte, aber dann wolltest du gerne mit Geschichten, die sehr traurig sind, den Podcast abschließen. Deswegen habe ich diese Frage auf diese Folge geschoben und jetzt bist du gefragt. Bist du bereit?
Ja.
Würdest du sagen, dass wir eine eigene Denkschule haben? Und wenn ja, wie würde man die, ich sag mal, literaturwissenschaftlich als Intellektuelle oder philosophisch bewerten und einordnen?
Ich dachte benennen.
Das auch. Aber
unsere Denkschule?
Unsere Denkschule. Vorausgesetzt, wir haben einen.
Na klar haben wir einen.
Was heißt das denn? Vielleicht müssen wir erstmal anfangen, was das Wort genau bedeutet. Wann benutzt man Denkschule?
Ach, ich würde sagen, eine Denkschule muss sich schon auf eine gewisse... muss nicht progressiv sein, oder? Kann auch reaktionär sein. Mhm. Aber es muss ein einigermaßen geschlossenes oder... wie ist das Wort, was ich suche? Nicht umfangreich, nicht sowas in Richtung von allumfassend, also viele Aspekte abdeckendes Weltbild sein.
Mhm.
Also eine Art, auf die Welt zu schauen und Dinge in der Welt zu bewerten vielleicht auch.
Mit einer ubiquitären Themensetzung.
Oh, hallo.
Also.
Und sie muss schon in irgendeiner Art und Weise sich doch abheben von anderen Denkschulen oder dem Mainstream. Also es muss schon so sein, dass man, sonst kannst du ja einfach sagen, ja gut.
Ja, dann haben wir nicht eine eigene, sondern die von Kant.
Ja, also entweder haben wir die von jemand anderem oder es sind halt so Sachen, wo man nicht sagen würde, es ist eine Denkschule, wenn du irgendwie sagst, Hygiene ist gut oder
Mord ist schlecht.
Mord ist schlecht oder ist auch sowas schon alleine wie man grüßt sich nett auf der Straße. Es würden nicht alle sich dahinter versammeln, trotzdem würde man dann nicht von der Denkschule sprechen. Also es müssen schon Dinge sein, die etwas aufbrechen oder sich von anderen Sachen abgrenzen, die vielleicht ein bisschen manchmal auch gegen irgendeine, weiß ich nicht, so, also irgendwie fassbar sein.
Mhm.
Eine fassbare, relativ umfassende Weltanschauung.
Und die vielleicht haben wir.
Ja klar, die haben wir.
Und wie nennen wir die?
Ein doofes Wortspiel mit beleuchtet.
Beleuchteter Realismus. Beleuchteter Neorealismus.
Nicht Realismus. Ich würde dann doch ein bisschen mehr nach den Sternen greifen wollen.
Ja?
Und sagen, wir sind vielleicht doch ein bisschen positiv naiv auch. Wir sind der naive Positivismus oder der positive naiv.
Nein,
lass uns den naiven Positivismus nehmen.
Besser ist. Der NP-Podcast.
Der naive Positivismus.
Hier kann man alles über den naiven Positivismus am Beispiel lernen.
Aber dann sind wir der Positivismus. Ich will eigentlich eher auf das Naive. Eigentlich will ich doch das andere, aber ich kann es nicht benennen, weil
die mir die Sprache positive fehlt. Naivität.
Ja, das klingt aber nicht nach einer Denkschule. Also ich möchte auch im Sinne dessen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, sagen, dass wir das Gute im Naiven in dem Sinne sagen, dass wir keine Zyniker sind. Sind wir nicht. Wir sind keine Zyniker. Mhm.
Manchmal. Ich. Aber nicht prinzipiell.
Wir sind offen und ein bisschen umarmend und sehen Gutes, ohne dass wir das Schlechte wegreden. Es ist ja nicht so, dass wir sagen... Habe ich ja letztes Mal genau gesagt. Das ist genau das Ding von der letzten Folge.
Naive Ambiguitätstoleranz.
Aber die Toleranz ist keine Denkschule.
Ambiguitätstoleranzismus. Und zwar der Naive. Okay.
Ne? Wir lassen und wir wollen gerne ermöglichen und
fördern. Ach, das ist so schön. Ich hatte noch nie eine Denkschule, eine eigene.
Jetzt haben wir eine. Sie ist irgendwie ein bisschen naiv und ein bisschen ambigut. Ein bisschen positiv, ein bisschen tolerant. Aber auch realistisch. Sie ist schon realistisch, aber das ist eher so eine sekundäre Tugend.
Ja, okay.
Das ist eine Hilfstugend, unsere Haupttugend.
Wir machen ja alles unter Einbeziehung des Realismus. Ja. Sind aber nicht kritiklose Verfechter dessen.
Also wir glauben schon, dass die Menschen und die Welt gut sein können, dass wir viel dafür tun müssen, aber dass wir uns ausschließlich unserer Worte bedienen, außer wir müssen doch drohen. Dann,
naja, das Drohen ist ja auch Worte.
Dann nehmen wir das Exoskelett.
Aber erstmal drohen also, wir mit Worten.
Also ja, ich glaube, wir haben da oben ein sehr positives, demokratisches, kommunikatives Gebilde. Aber wir haben so eine Art Batcave im Keller, wo wir manchmal darauf hoffen, dass Schüsse treffen, wo wir ein Exoskelett in Vorbereitung haben. Das für den Fall, dass das andere schief geht. So als Backup.
Aber wir sind uns da ja gar nicht immer einig.
Nee, aber das fechten schon, wir aus.
Irgendwie. Und also es gibt manche Sachen, die du eher in die Suppe reinschmeißt und manche ich, okay.
Das macht ja so eine Schule auch aus. Eine Schule ist sich ja nicht einig. Das ist ja ein Prozess. Wir haben ja nicht fertige 10 Gebote, mit denen wir vom Hügel kommen und sagen, hier sind sie. Sondern wir sind natürlich, ich will jetzt nicht sagen offen für alle, aber schon, wir bewegen uns. Das ist ein Prozess.
Ja.
Sehr viel unkonkrete Wortgebilde über unsere eigene Denkschule verloren. Hast du noch was hinzuzufügen? Was möchtest du noch zur Denkschule? Geht das in eine Richtung, die dir gefällt?
Es geht also erstmal die Tatsache, überhaupt eine zu haben. Das ist eigentlich bisher schon das, was ich da am positivsten von mitnehme. Dann habe ich gerade, während du das alles, deine ganzen langen Wortreihen von dir gegeben hast, habe ich so währenddessen überlegt, was glaubst du, wer von uns beiden ist idealistischer? Es wird gedacht, es wird überlegt, es wird abgewogen.
Ich muss überlegen, was ich unter Idealismus verstehe. Je nachdem bin ich sehr idealistisch oder recht wenig idealistisch. Weil Idealismus das Gegenteil zu Pragmatismus ist und so in Richtung eher einer Ideologie und einer idealen, also dann ist es...
Also im Bereich der internationalen Beziehungen ist Idealismus das Gegenteil vom Realismus. Wirklich?
Habe ich ja, ist so eine Klausur drin geschrieben. Ist okay, glaub ich jetzt. Okay, jetzt kommt das hier der Definitionsfakt rein.
Der ist ja bedenkenswert. Haben die sich ja nicht im luftleeren Raum ausgedacht. Also vielleicht ist da was dran.
Also Ich halte mich in dem Sinne für sehr idealistisch, dass ich, glaube ich, relativ klare moralische Vorstellungen habe, die ich auch sehr hoch halte. Und wo ich nicht so... Also ich bin idealistisch im Gegensatz zum Zynismus, aber ich bin nicht idealistisch im Gegensatz zum Pragmatismus.
Mhm. Okay, verstehe.
Okay?
Ja, habe ich verstanden.
Und im Gegensatz zum Zynismus, denke ich, bin ich idealistischer als du. Im Gegensatz zum Pragmatismus vielleicht nicht. Könnte das sein?
Ja, damit kann ich was anfangen. Also ich wollte, bevor ich von dir diese doch sehr kluge Gegensatzdefinition von dir gehört habe, hätte ich jetzt über mich gesagt, ich bin idealistischer als du, außer in den Momenten, wo ich zynisch bin. Weil ich auf jeden Fall mehr zum Zynismus neige und das aber, glaube ich, absolut im Rahmen.
Ja. Das ist healthy dose of cynicism.
Yes. Das ist healthy dose of cynicism. Sehr schön. Schade, dass wir nicht mit Zitaten aus der Folge als Titel arbeiten, wie andere Podcasts das tun. Das wäre auf jeden Fall weit vorne auf der Liste. Und ansonsten mit dieser Unterscheidung schließe ich mich deiner Einschätzung an.
Alright.
Ihr merkt, wenn wir uns auferlegen, nicht mehr selbstreferenziell in einer Folge zu sein, dann müssen wir es in der nächsten Folge doppelt und dreifach kompensieren.
Wir haben es auch schon in der letzten Folge doppelt kompensiert.
Aber ja, wir müssen es in den nächsten beiden Folgen doppelt. Ja.
Das klappt einfach nicht. Wir können es nicht aus unserer Haut.
Nee.
Aus unserer selbstreferenziellen Haut.
Du kannst die beleuchteten Brüder aus der Selbstreferenz holen, aber nicht die Selbstreferenz aus den beleuchteten
Brüdern. Man kann aber Scherben aus den beleuchteten Brüdern holen. Das tut echt krass weh.
Oh, fuck. Nee, aber nicht aus allen. Also meine Scherbe ist ja noch drin. Also nur aus manchen beleuchteten Brüdern
kam mir die Scherbe. Das zeichnet deine Denkschule auch aus. Ja,
das ist das, was mich ein bisschen zynischer macht als dich. Weil dich verlassen nämlich deine Probleme irgendwann und meine bleiben.
Dafür tun sie nicht so weh.
Das stimmt.
Deswegen verlassen sie mich auch, weil der Leidensdruck höher ist. wenn dann später so geschrieben wird über die Denkschule der beleuchteten Brüder, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, wir brauchen so einen geilen Namen, so wie
ich Gary?
Hätte jetzt fast, nee, das sage ich jetzt nicht, was ich fast gesagt hätte.
Ich bin für Gary.
Gary, ich wollte jetzt irgendwie, okay, ich wollte jetzt irgendwie sagen, wie Forum 64 oder so, Gary ist auch okay. so ein Namens mit A-R-Y oder mit Doppel-R, mit E und Doppel-R?
A-R-Y.
Gary, okay. So wie, ja, okay. Also, wenn man das dann so analysiert...
Die Schnecke von SpongeBob.
Die schreibt man mit E und Doppel-R.
Nein.
Doch, Gary.
Nein.
Auf jeden Fall.
Cool.
Also das schreibt man doch nicht.
Das würde ja alles verändern.
SpongeBob Schnecke.
Gary, wie ich gesagt
habe. Oh, das gibt's doch nicht.
Also okay, das ist jetzt... Kaufland.de. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt die absoluten Experten
Gary! Ja. Niemals hätte ich gedacht, dass man den so schreibt. Okay. Haben wir das geklärt. Also wenn jetzt die sich mit Gary beschäftigen, diese HistorikerInnen oder keine Ahnung, ja auch immer Intellektuelle analysiert, dann werden die ja so innerhalb der Studenten, kannst du ja nicht einfach nur schreiben, ja, die waren halt positiv und so und dann hatten noch ein Batcave und das war's. Sondern da musst du ja auch sagen, wo es vielleicht doch Konflikte innerhalb der Schule gab und wie sich die Schule entwickelt hat und so weiter. Und dann wird nämlich festgestellt...
Am Beispiel Gil kann man das sehr gut darstellen.
Ja, oder eben an der Scherbe. Oder den Bogen wollte ich eigentlich nur sparen. Dass sie dann sich mit der Scherbe sehr beschäftigen und dass sie sagen, aus manchen der Leute aus der Gary-Schule sind die Scherben halt rausgekommen. Und aus anderen nicht.
Ich finde es so schön, dass du uns gerade als Intellektuelle bezeichnest. Ich kann mich ja wirklich mit sehr vielen Begrifflichkeiten arrangieren, aber intellektuell gehört tatsächlich eigentlich eher nicht dazu. Aber vielleicht liegt es auch an meinem eher kritisch bis negativen Bild, was ich von Intellektuellen habe.
Ja, zu Recht auch.
Ich glaube, es wird nicht immer im netten Kontext genutzt.
Nee. Nee.
Aber manchmal doch.
Ja. Ja.
Du bist schon,
können wir noch einen Schnaps haben hier am Tisch?
Wunderbarer Gesprächspartner.
Ja, tut mir leid, ich hätte jetzt noch die Hand zu bieten. Zwei, entweder oder beides, zwei Lifehacks und zwei kurze Rants über schlimme Dinge. Möchtest du eins davon hören oder beides?
Ich möchte gerne eins jetzt und eins in der nächsten Folge hören.
Mhm. Jeweils ein Lifehack und ein Rant?
Ja.
Okay, dann fange ich mal mit dem Lifehack an. Der vielleicht auch wirklich einer ist.
Oh, this would be a first.
Das vielleicht kennst du es auch schon, aber es ist einfach so geil. Wenn du ein leeres Schokocreme oder verwandtes Cremeglas hast, Nutella,
ja,
aber auch so irgendwie, keine Ahnung, Ovomaltine oder Biscoff-Creme oder Snickers-Creme oder weiße Schokolade mit Zimtsterngeschmack. Und da holst du nichts mehr raus.
Man hat schon mit dem Löffel nachgekratzt.
Man hat schon ein bisschen mit dem Löffel nachgekratzt. Wenn du dann
Milch da reintust.
Warme Milch da reintust.
Ja.
Warme Milch.
Ja, ja.
Und sie richtig doll schüttelst.
Ja.
Das ist der beste Kakao.
Mm.
Das ist so köstlich. Und dann auch noch aus diesem Glas das zu trinken, da fühle ich mich wunderbar bei.
Ich habe das bisher tatsächlich nur mit Original Nutella mal probiert. Und das ist schon ein bisschen her, weil ich schon palmölbedingt lange schon kein Nutella mehr gekauft habe. Aber da war ich enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Ich fand das nicht schokoladig genug.
Ja, okay. Das
war mir einfach nicht
schokoladig genug. Hast du zu viel mit dem Löffel gekratzt?
Kann sein. Das will ich nicht
ausschließen. Und sie muss warm sein,
die Milch. Ja, das ist mir klar. Ich habe die dann immer in der Mikrowelle heiß gemacht. Man muss
krass shaken.
Und man muss richtig krass shaken. Geht aber auch so gut. Das macht ja auch Spaß.
Das ist so ein
gutes Geräusch.
Die ganze Erfahrung ist geil. Erstmal die Erkenntnis, das könnte funktionieren. Mhm. Dann das Schütteln. Und dann, wie das Glas dabei warm wird. Wunderbar. Und dann das Trinken und festzustellen, das schmeckt besser, als wenn ich mir irgendwie meinen Nesquik-Scheiß da reinrühre.
Ja, das sehe ich anders, aber da ist unsere Denkschule mal wieder an einen kleinen Diskurs gestoßen.
Ja, klar. Ich würde sagen, das ist auch ein Themenbereich.
Die nächsten 46 Minuten wird es darum. Achso, okay. Alles klar. Ja, ist kein besonders neuer Lifehack, aber kann ich mir schon vorstellen, dass man ganz begeistert ist, wenn man das dann so für sich entdeckt und dann auch noch gut, das für gut befindet. Ist doch klasse. Ich freue mich für dich.
Und jetzt wird noch mal ein kleiner Rant.
Gegen Ralf Schumacher.
Das ist auch der Rant. Nein, nicht gegen Ralf Schumacher. Gut. Warum?
Weiß ich nicht. Ich wollte das noch mal kurz anbringen, weil das auch passiert ist. Schumacher
hat sich geoutet.
Ja. Und es gab Beschwerden von Markus Pretzel. Kennst du den noch?
Mm-mm.
Der Partner von Frauke Petri.
Nee. Dass es erst jetzt so ist, obwohl es alle schon seit Jahrzehnten ist.
Nee, der hat sich sehr, sehr doll darüber geärgert, dass er das gemacht hat am Tag des EM- und Wimbledon-Finals. Und dass man doch bitte solche Sachen dann feiern soll oder weniger feiern soll und nicht anderen Leuten die Aufmerksamkeit nehmen von solchen tollen Sportereignissen.
Hä? Ich habe gedacht, er sagt andersrum, wie doof das ist an dem Tag, wo es untergeht wegen der anderen Sachen.
Nein, das ist ein Arschloch.
Er hat gesagt, dass er die Aufmerksamkeit von Wimbledon und der EM nimmt?
Naja, das hat er nicht
wie
so...
Wie viel Bedeutung misst er dann Ralf Schumacher dabei?
Ja, also da war kein Freund von, dass jetzt zelebriert wird. Die Freiheit zelebrieren soll man noch bitte an anderen Tagen machen.
Okay. Da haben wir gleich den Rant schon mit drin. Da muss ich gar nicht mehr ausholen. Guck mal, jetzt habe ich den Lifehack gemacht, der wirklich einer ist. Jetzt kommt auch der Rant, der wirklich einer ist. Bitte. Denn das andere ist eigentlich weder ein Lifehack noch ein Rant. Und zwar Arial, die Schriftart.
Ja.
Die hasse ich so doll. Wirklich. Ich bin subversiv dabei, die Welt zu verändern. Weil Arial sich in so vielen Kontexten als die Standardschrift da durchgesetzt hat.
Ja.
Und ich kann es nicht verstehen, weil sie einfach so unfassbar hässlich ist. Jedes Dokument, das mit Arial geschrieben ist, sieht einfach aus, als ob noch nie irgendjemand auf der Welt... Das ist so das most basic Ding, was du machen kannst. Es ist niemals auf der Welt hat sich irgendjemand mit Ästhetik oder Design oder irgendwas beschäftigt, sondern Buchstaben, wir müssen das hier hinschreiben. Und dann steht das so. Und gerade in so amtlichen Dokumenten oder so. Und überall ist es der Standard. Es gehört sogar zum Corporate Design.
Mhm.
Und ich stelle das überall um.
Auf was?
Auf offiziellen Dokumenten.
Nein, auf was stellst du es um?
Ach so. Da bin ich
jetzt nicht so...
Nein. Nein. Das ist auch interessant. Ne?
Das
der universelle Hass, den der Comic Sans.
Das wäre auf jeden Fall nicht so subversiv.
Nee, das wäre überhaupt nicht. Das ist sehr populär, Comic Sans. Sans oder Sans?
Ich sag Sans, aber kann auch
Sans,
Sans heißen. Aber dann müsstest du auch vielleicht Arial Sans sagen.
Arial. Ach, da ist auch alt Kraut und Rüben bei der Benennung. Also da sind sich, ich habe das Gefühl, dass wirklich alle sind sich einig, außer so ein paar alte Lehrerinnen.
Das ist mein Uni-Standard.
Was Comic Sans angeht.
Achso, Entschuldigung.
So, ne, das gibt es immer noch so bei Kitas und in Schulen findet man das immer noch. Ansonsten ist der Hass einfach zu... Da hat sich die Welt mal geeinigt.
Nee, ich habe den Hass nie so ganz verstanden. Ich fand das immer nicht so schlimm.
Meine Mama mag die Schrift sehr gerne, benutzt die immer.
Ja, finde ich nicht schlecht.
Aber schön. Arial ist einfach viel schlimmer. Bei Comic Sans ist es immer noch, ach, das ist doch ein bisschen peppig und lustig. Das ist immer noch, aber bei Arial ist einfach, das ist die Kapitulation. Das ist einfach, wir hören auf, Mensch zu sein. Wir sind, da ist keine Liebe, keine Seele. Das ist, wie diese Schrift dann überhaupt erfunden werden konnte und wie sie dann, jetzt kommt bestimmt irgend sowas wie, das ist die barrierefreiste Schrift aller Zeiten. Die hat keine Serifen und ist am besten lesbar und kann von Computer und keine Ahnung was. Aber das geht nicht. Und du hast gefragt, worauf ich umstelle. Ich bin jetzt nicht kreativ. Ich will ja auch deswegen subversiv. Ich will ja nicht sofort auffallen damit.
Deswegen meine ich, Comic Sans wäre nicht sehr subversiv.
Deswegen steige ich sehr behutsam auf die ebenfalls totale Standardschrift Calibri um, die seit einigen Zeiten Times New Roman abgelöst hat.
Das ist unsere Standardschrift bei der Arbeit.
Und Calibri finde ich ist eine sehr angenehme, dezente. Ich mag auch Cambria sehr gerne. Die ist aber ein bisschen härter. Aber Calibri, damit kann man, finde ich, nichts falsch machen. Die ist einfach okay. Und wo immer ich kann, auch so in Vorlagen und so, die dann andere mitbenutzen und so, ich markiere alles. Auch so in die richtig offiziellen, so der meines Arbeitgebers und allem. Und ich versuche damit, die Welt nach und nach zu verändern.
Also ein Rant, der eine ein Schlüssel ist, um zu zeigen, dass du auch die Welt besser machst und dich nicht nur darüber beklagst.
Ja, ich möchte aber vor allen Dingen unsere Belebies oder wie sie heißen, nee, die Federchen, wie wir nennen die Racker. Die Racker möchte ich auch.
Federchen ist aber auch kein Schild.
Nee, Federchen ist hier von da habe ich ja gerade völlig die falsche Schublade gegriffen.
Sagen wir die Gary-Fans. Die, die Garyaner.
Garyans.
Die Garyans. Ich habe neulich so eine Verlaufsstatistik gesehen, in Amerika, so über die Jahre, wie viele neue Babys im Jahr den Vornamen Gay bekommen haben. Und da gab es irgendwie so ab 1900 oder so ging das so immer so ein bisschen hoch, bisschen hoch, bisschen hoch und dann so 40er, 50er, ein heftiger Peak, ganz viele Kinder wurden Gay genannt. Und dann kam, stand dann so, LGBTQ-Community nimmt sich das Wort als Ausdruck für homosexuell und ging es runter und die letzten 20, 30, 40 Jahre gar niemand mehr.
Würde ich aber tatsächlich auch nicht.
Keiner heißt mehr Gay.
Nee. Keiner heißt Gay. Also selbst als heftiger Ally würde ich sagen,
aber es muss kein richtig, guter Name. Richtig, richtig viele 70-jährige Menschen geben,
die Gay heißen.
Die Gay heißen.
Ja, das war ja früher einfach ein Ausdruck für fröhlich, Freude, so jovial, whatever. Ich möchte alle dazu aufrufen, es mir gleich zu tun und überall, wo ihr könnt, diese Schrift. Hast du irgendwas Gutes an der Schrift? Ich hatte kurz überlegt, ob du jetzt gleich sagst, Benny, jetzt hast du dich ausgepustet, jetzt erkläre ich dir mal, warum Arial eine wunderbare Schriftart
ist. Nein, mir ist das egal. Ich finde sie nicht hässlich.
Oh Gott.
Es ist mir einfach, also ob Times New Roman Calibri oder Comic Sans ist natürlich was anderes. Oder Arial, ist mir alles ziemlich egal.
Viele mögen auch die Schriftart, die ich nicht aussprechen kann, mit H.
Helvetica. Sowas, ja.
Helvetica, die mögen auch viele. Arial wird gerne auch immer so 1 bis 2 Punkte zu groß benutzt. Dann hast du so Arial Schriftgröße 13. oder unterschiedliche Schriftgrößen.
Und ja, sowas finde ich viel schlimmer, als dass mir die Schriftart nicht gefällt.
Oder so Felder, die man ausfüllen muss und wo dann die Voreinstellung ist, dass die Schrift größer ist als das Feld, in das du schreibst. Es ist einfach, ich bin ja auch nicht so ein Designtyp und so ein Liebhaber von genereller Ästhetik oder ganz feinfühlig, aber so ein gewisses Mindestmaß an Menschlichkeit erwarte ich irgendwie. Und Arial ist die Entmenschlichung der Schrift.
Jetzt tatsächlich wegen der Schrift oder weil es alle immer benutzt
haben? Nee, wegen der Schrift. Denn die Schrift selbst, es ist nicht relativ oder im Anwendungszweck, die Schrift selbst ist, das ist nicht mal böse oder schlimm, das ist einfach nichts. Das ist ohne Mühe.
Das sind ziemlich starke Gefühle gegenüber einer Schriftart.
Ja, deswegen sage ich ja wirklich der Rant. In der nächsten Folge erwartet euch ein Rant, der keiner ist, ein Lifehack, der keiner ist. Und was erwartet uns noch in der nächsten Folge?
Ich werde euch erzählen, wie Tarot funktioniert.
Mhm.
Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht und habe das vollständig durchschaut.
So mit Madame Dingsbums, die dann die Karten legt?
Ob ich das mit der zusammen...
Nein, ist das meinst
du? Das ist Tarot, ja.
Das ist Tarot. Okay. Ansonsten habe ich nichts also, in der nächsten Folge. Das ist eine sehr kurze Folge.
Eine kurze Folge. Aber ich erkläre nicht, wie es vermeintlich funktioniert, sondern warum es funktioniert. Also es funktioniert und ich erkläre warum.
Tarot funktioniert?
Tarot funktioniert. Bei manchen Menschen. Und ich erkläre warum. Ist das nicht toll?
Das ist toll. Alles über Tarot. In 2 Wochen hört ihr es. Ich bin die ganze Zeit lungerig im Urlaub rum. Ich hoffe, es wird mir gut ergehen. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich im Urlaub.
Schickt doch mal ein Foto, dann kann ich das bei Instagram hochladen.
Und ich
mach mal ein erotisches.
Ich mache ein erotisches Foto mit kurzen Haaren. Und
kurzen Bart.
Kurzen Bart und dann werde ich spätestens 11.8. zurückkehren. Und dann hatten wir auch schon irgendwelche Pläne, aber das müssen wir jetzt nicht verhandeln. Aber dann geht einfach der Podcast auch weiter.
Ja, und willst du ankündigen,
was? Doch, das ist der Plan.
Dass es eine besondere Folge wird?
Die übernächste Folge wird eine besondere Folge, die wird nämlich nicht hier zu Hause aufgenommen werden, nicht über Skype und auch nicht bei Tim zu Hause, sondern sie wird in meinem Elternhaus aufgenommen. Genauer gesagt, wenn das Wetter es zulässt und das wird es, weil wir flexibel sind, auf der Terrasse meines Elternhauses. Das ist nämlich der Plan. Und zu Gast wird... Es ließ sich nicht weiter aufschieben, es war einfach, noch nie hat sich jemand so doll selbst eingeladen.
Ich habe gar nicht versucht, das absichtlich aufzuschieben. Es fühlt sich vielleicht so an.
Das fühlt sich
mein,
so
an. Mein Verhalten fühlt sich so an, insbesondere für ihn selbst.
Aber trotzdem hat sich mein Vater wirklich aufgedrängt. kann man so sagen, auf eine nette Art und Weise.
Ja, also sagen wir mal, er hat Bedingungen gestellt. Also es ging eigentlich ursprünglich darum, dass ich gesagt habe, ich würde so gerne mal wieder in dein Elternhaus, weil ich da so viele Jahre nicht war. Und ja. Wir haben in der letzten Folge schon über meinen Wunsch nach Museen meiner eigenen Jugend gesprochen. Und das könnte ja so eins sein. Und deswegen wollte ich dahin. Dann hat er mich eingeladen.
Unter der Bedingung.
Er hat es nicht so gesagt, aber es schwang mit.
Ich kann mir vorstellen, dass währenddessen ein Feuer brennt. Das hört man im Hintergrund wie bei unserer 100. Folge.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zur Gegenbedingung machen, dass er nur einen Teil mitmacht.
Es gab noch eine Bedingung.
Na?
Er möchte die Getränke stellen.
Ja, das ist ja...
Habe ich gesagt, schweren Herzens.
Aber er glaubt auch, dass wir mehr trinken, als wir das tun. Und dann werden wir da total überversorgt. Ist egal. Wir machen das so, wir machen einen Teil ohne ihn und dann kommt er dazu.
Meinetwegen kann auch die ganze... Weißt du, was wir mal wirklich machen können? Wir machen ihn einfach ganz normal die ganze Folge und dann, wie wir uns das eigentlich mal vorgenommen haben, wenn wir Besuch haben, dass wir sowieso unabhängig davon nochmal ein In- und Outro
sprechen. Ja, so machen wir das.
So machen wir das.
Das wird die erste Anwendung dieser Geschichte.
So ist es. Also,
Freut euch auf die übernächste Folge in 4 Wochen. In der nächsten geht es um Tarot.
Unter anderem. Und um einen Rant und einen Lifehack, die beides
nicht
das sind, was sie, wie sie heißen.
Ja.
So wie zum Beispiel ein Mann namens August.
Der ist auch kein August.
Der ist nicht der Monat August.
Ach so. Der ist nicht der, ja, das stimmt.
Der ist nicht, was er heißt.
Nein.
Oder jemand, der mit Nachnamen Hammerwerfer heißt, aber...
Keiner ist.
Keiner ist. Gibt es eine Hammerwerfer? Ich hoffe.
Ja, ich glaube, es gibt Hammerwerfer. Und wenn der jetzt Hammerwerfer mit Nachnamen heißt.
Ich sage jetzt nochmal drei Wunschnachnamen. Also Menschen, von denen ich gehört habe, dass die so heißen, wo ich mir gedacht habe, die hätte ich gern. Top 3. Auf Platz 3, du kannst ja auch schnell 3 ausdenken. Auf Platz 3 bei mir Petersilie. Ich hätte richtig Lust darauf, Tim Petersilie zu heißen, da ich im Arbeitskontext auch häufig dann eben halt mit Herr und Nachname angesprochen werde. Und ich das gut, ich finde die Vorstellung gut, dass meine Auszubildenden mich Herr Petersilie
nennen. Finde ich toll, ich finde, das klingt wie aus einem Roald Dahl-Roman.
Ja.
Mein Lehrer Herr Petersilie.
Herr Petersilie.
Oder das Sams oder sowas.
Ja. Richtig, Herr Taschenbier. Hast du noch? Hast du auch einen?
Suchgespenst.
Du kennst niemanden, der Suchgespenst
hat. Nee, kenne ich nicht. Nee, ich möchte gerne Benjamin Suchgespenst.
Nee, das, so ist nicht die Regel. Die Regel ist...
Ach, man muss jemanden kennen.
Nicht persönlich, aber schon mal gehört
haben. Ich weiß was. Zirns.
Zirns?
Ja, ich möchte Herr Zirns.
Vorne heißt. Und hinten mit Z?
Nee, Z-R-N-C.
C? Zirns.
Ich kenne jemanden, der so heißt.
Ah ja. Zirns wird das ausgesprochen?
Nee, Zirns wird das ausgesprochen.
Hast du nicht erst Zirns gesagt?
Ja, ich glaube, es wird Zirns ausgesprochen. Zirns. Und ich kenne den nicht, sondern du kennst den.
Ich kenne den?
Ja, der ist Arzt. Es gibt eine Folge der beleuchteten Brüder, stimmt. Die heißt so.
Stimmt.
Benjamin Zirns heißt.
Ja, okay. Der Platz 2 ist bei mir Besteck. Herr Besteck?
Mir auch ja, einer. Das ist toll. Tim, du kennst Besteck? Die Leute, die so gute Namen haben.
Das sind beides Menschen, mit denen meine Frau mal zusammengearbeitet hat.
Herr Besteck. Herr Petersilie und Herr Besteck.
Ja, und hast du auch noch einen?
Ich kenne überhaupt niemanden mit einem guten Nachnamen.
Du findest wahrscheinlich jetzt meinen Platz 1 am schlechtesten, aber ich bin ein großer Freund der Alliteration.
Ach ja.
Und ich kannte nicht. Mal eine mit dem Nachnamen Tempel.
Tim Tempel.
Tim Tempel finde ich fantastisch, weil er klingt gleichzeitig so lieb, so süß. Herr Tempel geht völlig klar. Und gleich, also man ist auch irgendwie so eine Art Abenteurer. Und
ich finde Tim
Überraschungsei.
Tempel, ja, Tim Tempel klingt mega nach einem Überraschungsei, aber vor allen Dingen noch nach so einer Comicfigur aus so Comics von früher. So einer,
oder so eine Kinderbuchfigur, kann auch sein.
Ja, Tim Tempel. Aber eher so einer aus von so vor 100 Jahren oder etwas weniger, 80, 70 Jahren. Tim Tempel erlebt tolle Abenteuer.
Ja, genau. Und das wär meine 3 Lieblingsnachnamen.
Gefallen mir sehr gut. Ich mag keine Alliteration, aber wenn die so doll Happy Hippo-mäßig sind, also wenn die schon, also wenn die so überzogen sind,
ja.
Dann würde ich das auch nehmen. Fällt mir nichts ein. Ich kenne überhaupt keine Nachnamen, die mir gut gefallen. Ich kenne aber auch niemanden, der Tempel, Besteck und Petersilie.
Na gut, dann vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht hast du dir in 2 Wochen was überlegt.
Danke. Dann treffe ich ja jemanden. Schickt uns doch mal gute Nachnamen.
Schickt uns mal gute
die beleuchteten Nachnamen.
Ja, denk doch, du kannst auch an berühmte Leute, an weiß ich nicht, SportlerInnen oder so.
Gibt keinen guten Nachnamen.
Die Torhüterin der holländische Nationalmannschaft heißt Van Domselaar.
Hier, ach nee, hab ich vergessen. Gut, das war die Folge. 161 oder 62 oder so.
Nee,
160.
160 Runder Dingsbums. Also, wenn ihr Swifties noch da seid, bitte nicht schlecht bewerten. So sind halt unsere Podcasts. Wir haben gewarnt am Anfang, dass ihr nicht zu viel erwarten könnt.
Ich glaube übrigens, du hättest es warnen sollen. Weil du wusstest genau, wohin die Reise geht und was
ja, deswegen du hast
mir das Wort gegeben.
Ich hab um das zu erklären.
Ja.
Und ich glaube, also ich glaube, dass
die... Glaubst du, ich habe den Podcast gut erklärt für Swifties, die reinhören, sodass die nicht vergrault wurden und sich das angehört haben und jetzt vielleicht noch da sind? Ey, wenn die Swiftie-Armada für uns lobbyiert, Alter, dann haben wir gewonnen.
Dafür hast du, glaube ich, zu despektierlich von denen gesprochen.
Dann trete ich persönlich gegen Elon Musk an.
Oh, in so einem, habt ihr das gehört?
Haben die eigentlich gekämpft jetzt?
Nee.
Nee, warum eigentlich nicht?
Ich glaube, irgendjemand hat immer die Termine abgesagt oder verschoben. Und ich vermute, es war Elon Musk. Weil
Zuckerberg war richtig.
Zuckerberg ist jetzt einfach ein Ninja oder so. Ja. Dann können wir jetzt direkt bei den Turtles mitmachen, wenn ihr wollt, oder bei den Power Rangers.
Oh.
Oder die könnte Meister Splinter spielen in der nächsten Realverfilmung der Turtles. Und musste sich nichts neu drauf schaffen, weil er alles schon kann. Gehabt euch wohl.